bei euch sein können an diesem Tag und auch morgen früh für den Gottesdienst. Wie gesagt, wir kommen aus Kanada. Sie ist geboren in Deutschland, in Stuttgart. Ich bin in Slowenien geboren, ausgewandert in Deutschland, dann nach Kanada. Und so, wir leben da jetzt schon über 46 Jahre und dienen dem Herrn. Seit den letzten 23 Jahren sind wir weltweit unterwegs in etwa 40 Länder auf alle Kontinenten. Da haben wir also verschiedenartige Dienste. Ich unterrichte auf den Colleges oder auf Bibelschulen und wir haben Großversammlungen, wir haben also Konferenzen, Pastorenkonferenzen, viel also auch, was die humanitäre Hilfe anbetrifft. Wir haben Häuser gebaut, wir helfen Gemeinden bauen, wir helfen Kinderheimen und. Also eine Arbeit, die sich ausweitet auf diese Länder und überall ist ja etwas was anderes. Natürlich sind wir hier in Deutschland auf Berühr, wieder für 2 Wochen zu. Ist es da? Ja, gut. Ich werde mich gleich zur Seite stellen. Und wir sind jetzt da halt also zum Unterricht. Und natürlich, also als ich gehört habe, dass man herkommen soll, da war mir große Freude, weil ich habe meinen Studenten gesagt, wenn ich euch helfen kann, ich komme in eure Gemeinden und mache Dienst, egal wie groß oder klein die Gemeinde ist. Ne? Wir sind meistens in großen Gemeinden und dann haben Leute Angst, uns einzuladen. Ja, du, aber wir sind so eine kleine Gemeinde. Ja, wie klein ist die Gemeinde? Jesus hat, wo 2 oder 3 hat schon Schwester gebetet, zusammen sind, da bin ich mitten unter, das ist schon eine Gemeinde. Ne? Und wenn Jesus da ist, kann ich auch da sein. Also so diese Stellung habe ich, ne? So, und natürlich das Thema Engel, Dämonen und alles, was damit zusammenhängt. Also das ist ein Thema, das 1 Monat lang ungeunterrichtet wird, jeden Tag 4 Stunden. Ne? So könnt ihr jetzt vorstellen, also dass von diesem Thema, ich habe also nur ein paar Sachen so rausgenommen, um euch mal wenigstens mal so einen kleinen Einblick zu geben. Also das ist auf jeden Fall nicht rechtfertigt zu sagen, wir werden jetzt dieses Thema behandeln. Ne? Da werden wir nur kurz mal also ein paar Punkte ansprechen. Ja? Und wenn du mitschreiben willst, kannst du, ich werde ganz schnell erstmal also ein paar Daten durchgehen, sodass wir also dann zu ein paar wichtigere Punkte kommen. Aber auf jeden Fall, ich stelle mich hier zur Seite, sodass ihr das besser sehen könnt. Also es geht um Engel und Doktrine der Engel. Und zunächst mal haben wir also, dass die Tatsache ist, dass ein reich persönliches Wesen außerhalb Menschheit geschaffen hat. Gott hat es getan. Warum hat Gott also Engel geschaffen? Das ist immer so eine Frage. Gott ist Gott, er ist souverän. Er braucht nicht jemanden, der ihm was tun soll. In seiner Allmacht kann er also leben und existieren, ohne dass er irgendeine Hilfe hat oder irgendjemanden zur Seite hat, also der ihm dafür ihn was tun soll. Er braucht nicht angebetet werden, er ist Gott. Ne? Er hat nicht die Bedürfnisse, die wir haben als Menschen. So, warum hat er dann ein Reich persönlicher Wesen geschaffen, außerhalb also dem, was wir als Menschen kennen? Und wir wissen ja also, dass dabei gerade geht, also dass von der systematischen Theologie her geht es, was er tut und wie er im Universum wirkt. Universum ist nicht eine Sache, die wir nur selber also jetzt von wissenschaftlich her so kennen. Wir haben gerade festgestellt, also dass NASA 2 Jahre zurück von einem Satelliten Information überliefert bekam, dass also die Milchstraße nicht die einzige ist. Wir haben über 1 Million und mehr Milchstraßen. Und jeder hat Milliarden von Sternen. Und dahinter sind noch andere Dinge und andere Dinge und andere Dinge. So könnt ihr euch vorstellen, dass die Größe Gottes nicht fassbar ist. Mit keinem also menschlichen Verstand, kein Computer, kein Satellit, kein Sensor. Nichts kann also die Größe Gottes erfassen. Und ich glaube selbst, dass wenn wir in den Himmel kommen, werden wir trotzdem die Größe Gottes nicht erfassen können. So groß ist unser Gott und so klein, dass er dich und mich persönlich kennt. So. Er hat sie geschaffen und dann also in der Tat impliziert also die Existenz niederer Gottheiten, also das sind jetzt die Engel, in allen heidnischen Mythologien die Existenz also einer höheren Klasse von Wesen, Gott und Menschen. Höher als der Mensch und niedriger als Gott sind die Engel. Wir sprechen jetzt erstmal über die Engel selbst. Nun, was Gott tut und was Gott schafft oder was also Gott vorhat, ist nicht ohne Zweck. Alles muss irgendwo seinen Sinn haben, seine Aufgabe haben, irgendetwas, also was diese Wesen dann, also die Gottgeschaffenen, die haben eine Aufgabe. Und so haben Engel eine Aufgabe bekommen bei der Erschaffung, dass die also gewisse Dinge also dann auch bewegen oder tun müssen. Dennoch müssen wir also diese drei wichtigen Bestandteile der biblischen Offenbarung, die Gott uns über die Engel zuteil werden ließ, unbedingt im Auge behalten. Nummer eins haben wir, die Erwähnung von Engel ist ein Bestandteil der Schrift. Gott hätte Engel schaffen können und er einfach so stehen lassen, hätte uns auch nicht sagen brauchen, warum, weil sie unsichtbar sind. Zunächst mal, ne? Und wenn etwas unsichtbar ist, wir wissen nicht, was da ist. Also heutzutage sind wir gerade dabei zu erkennen, dass es nochmal einen Planet gibt, also der auch um die Sonne umkreist, also der genauso ist wie die Erde. Das heißt also dieselbe Bedingungen, ziemlich gleiche Temperaturen, das Leben ist möglich und. Und weißt du, jetzt sind die Wissenschaftler ganz aufgeregt. Vielleicht haben wir jetzt entdeckt, dass es noch eine andere Erde gibt. Da kann es auch nochmal Lebewesen geben da. Also sie sind nicht alleine. Natürlich, sie glauben nicht an Engel, aber dafür wollen sie Menschen finden. Ne? Und so also merkt man, dass es also doch also irgendwo da gewisse Dinge gibt, die also einem helfen zu verstehen, dass zunächst mal also die Bibel über die Engel ganz viel aussagt. Und diese Aussagen sind uns also so gegeben, dass wir dann auch verstehen können, was Gott damit also meinte. Des Weiteren sind die vielen also Bezugnahmen in der Bibel. Wir haben 34 Bücher und in denen also gibt es dann jede Menge Aufstellung von die Kenntnisse über das Wesen der Engel. Und schließlich erwähnt auch der Herr Jesus häufig einschließlich also der Engelwesen und unsichtbare Welt. Moderne Theologen, liberale Theologen werden euch sagen, wir verstehen das schon, ja. Vor Jesus, also vor Neuem Testament, da haben wir nur in der Bibel über gewisse Dinge gesprochen, wie zum Beispiel ja im Buch Hiob und dann beim Abraham und so zwischendurch mal sieht man so, dass es da einen Engel gab, aber dann war nichts. Und jetzt, wo Jesus kam, auf einmal also ist die ganze Welt anders geworden. Da spricht man von Engel und spricht man von Dämonen. Und da Dämonen austreiben und. Also, das war nur zur Zeit Jesu. Aber als Jesu dann wieder in den Himmel fuhr, also von da aus reden wir nicht mehr von Engeln, reden wir nicht mehr von Dämonen und so. Also, das ist schon mal ein Thema, das man so abschreiben kann. Und das ist eben die Tücke des Teufels, dass er uns versucht, also von der unsichtbaren Welt, beziehungsweise ganz besonders über die dämonische Welt, also fernzuhalten, uns die Wahrheit irgendwie zu verdecken, so dass wir nicht also gegen seine Mächte kämpfen und auch also die Siege uns eroben, die uns gehören. Und so also ist es dann beim Paulus, also Paulus hat ja sehr viel damit zu tun gehabt und da sagt uns die Bibel, denn durch ihn wurden alle, das ist durch Christus, wurden alle Dinge geschaffen, im Himmel und auf Erde, die Sichtbaren, die Unsichtbaren, sei es Throne, Herrschaften, Regierungen, Gewalten, ein Bezug also auf die Engel. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen worden. Das heißt, also alles, was Gott geschaffen hat, geschah durch Christus. Christus ist diese schöpferische Macht. Durch ihn wurde alles geschaffen und zu ihm wurde alles geschaffen. Und er ist also von Gott her, also der Herr über diese Geschöpfe, über diese Schöpfung. Und so, wenn das für ihn geschaffen worden ist, das hat einen Zweck. Du schaffst nicht etwas für jemanden, es sei denn, dass das auch etwas bezwecken will. Und so haben die Engel also eine große Rolle gespielt. Ich kann jetzt nicht hineingehen, um euch mal zu zeigen, wie das sich von daher schon alles entwickelt hat. Weil da gibt es also Lehre jede Menge. Also über gerade dieses für ihn geschaffen. So, der Pendel also schwingt zurück zum Mystizismus, wie man also in der New Age Bewegung oder Okkultismus und verschiedene andere Kulten deutlich sehen kann. Warum? Denn so wird der Glaube an Satan, an Dämonen oder an Engel heutzutage immer also gängiger und ersetzt die Beziehung zu Gott durch Christus. in kultischen, okkultischen, in vielen Stämmen in verschiedenen Ländern der Welt sind also Engel, Satan, Dämonen ein Thema, das täglich erlebt und erfahren wird. Du kannst nach Afrika gehen und wirst sehen, in Stämmen, da wird praktiziert alles, also von schwarze Magie, weiße Magie, alle möglichen anderen Sachen. Also das ist da ganz normal. Ne? Ob du zum Arzt gehst, gehst du nicht zum Arzt, gehst du zu einem Zauberer, gehst du zu einer Hexe, gehst du dahin. Also das sind Ärzte, die arbeiten mit kultischen Wesen und das ist dort also ganz normal. Wir gehen nach Afrika und wir sehen das, also die Pastoren selbst, die da kommen, die sagen, du hast keine Ahnung, was da alles abläuft. Du gehst nach Südamerika, ist genauso, ein bisschen in Mittelamerika genauso. In Asien haben sie auch alle möglichen also Kräfte, ob das jetzt Buddhisten sind, ob das jetzt Hindus sind oder Taoisten oder wie die alles heißen. Ne? Die arbeiten sehr viel mit okkultischen Wesen. Und das habt ihr in Deutschland auch. Bloß ihr wisst das nicht. Oder zumindest, ihr seid noch davon geschützt, dass ihr also nicht über diese Sachen viel wisst. Aber in euren eigenen also Städten, da wird sehr vieles Okkultisches betrieben. Sehr, sehr viel. Ne? Und wenn wir dann also als Gemeinde irgendwo das Licht anmachen, da kommt der Teufel mit seiner ganzen Kraft und versucht also alles, was die Gemeindebau anbetrifft, zu zerstören. Und da mobilisiert er alle diese Kräfte und da geht es los. Und wir müssen uns da bewusst sein, dass wir nicht gerade so also ungeschützt als Gemeinde Jesu hier so unser Dienst tun dürfen, evangelisieren, ohne dass wir angefochten werden. Ne? Und nun, da gibt es eine Teilung der Engel und die ist sehr interessant, weil eben, ja, ist ein bisschen laut hier, ne? Das ist dir zu laut, ja, gut, also ich kann auch das Mikrofon etwas näher halten. Die Teilung der Engel und, also unter die Guten und Bösen. Zunächst mal, alle Engel, Gott hat der Engel geschaffen, Punkt. Also, das ist erstmal jetzt die Wahrheit. Von da aus also geht es auf die gefallene Engel und nicht gefallene Engel. Ihr wisst ja, und wir werden mal vielleicht so ein paar Gedanken nur darüber sagen, also wo es dann so Teilung gibt. Und da haben wir aktive Dämonen. Gefallene Engel sind zum aktiven Dämonen geworden. Also da heißen sie nicht mehr Engel, sondern jetzt heißen sie aktive Dämonen und gebundene Dämonen. Und die haben zwei verschiedene Stellen. Die Bibel spricht davon, wir werden später vielleicht noch dazu kommen, zu sagen. Also erstmal haben wir ein Tartarus und ein Abgrund. Einmal permanent und einmal zeitlich. Warum? Weil die Dämonen, also die permanent also gebunden sind, die werden nie freigelassen bis zu den also letzten Gerichten bei dem großen weißen Thron. Also da werden diese ganzen Engel dann von diesem Platz, also permanenten Platz, direkt also in die Hölle geschickt, ohne also irgendein Gericht durchmachen zu müssen. Abgrund also ist eine andere Stelle. An dieser Stelle, die Engel, also die Engel, die gefallen sind und jetzt in Abgrund sind, die sind nur zeitlich gebunden. Die Bibel sagt uns, nach 1000 Jahren Reich, also nach dem Millennium, wo also dann Satan wieder losgelassen wird, werden diese Engel freigesetzt und die werden versuchen, wieder die Menschen für eine gewisse Zeit, bis dann Gott sagt, jetzt Schluss. Und da kommt das große Gericht und in dem werden alle diese also Engel, die jetzt zeitlich gebunden waren, sehr aktiv, die werden versuchen, die Leute wieder zur Sünde zu führen, weil, da ist also ganz klare also Verständnis, warum, weil die Leute, die durch das tausendjährige Reich gehen, ne, das sind Leute, also die haben weder Satanversuchung noch Dämonen Einflüsse. Die werden leben in totalen Frieden. Christus also wird herrschen mit der Gemeinde natürlich. Und in der Zeit wissen wir, also da wird alles, das, die ganze Waffenrüstung, alles, was jetzt heutzutage so aufgebaut ist, um einen den anderen zu bekämpfen, das wird alles abgebaut. Also das wird alles zerschmolzen. Sie werden daraus also Werkzeuge machen, dass sie wieder die Erde bearbeiten können und. Ne? Und dann wird 1000 Friedensreich geben. Und danach also kommt also dann diese gebundene Engel mit dem Teufel und werden versuchen, die Menschen zu verführen, wieder also an sich zu reißen, ihr unter ihre Herrschaft zu bringen. Warum? Denn jeder, der einmal im Himmel sein wird, wird er freiwillig da sein, laut seiner Entscheidung. Die Leute haben keine Entscheidung zu treffen, weil es gibt keine andere Macht. Aber nach 1000 Jahren werden sie also diese Entscheidung treffen können, genauso wie die Engel damals im Himmel also ihre freien Willen zum Ausdruck gebracht haben. Wir werden gleich sehen, warum. Deswegen ist es auch also bei diesen Leuten, also bei diesen Engeln auch so. Engel sind regierende Herrscher. Egal jetzt welche Seite. Sie sind regierende Herrscher und also wir wissen, die haben eine Rangordnung der gefallenen Engel. Also Paulus sagt in Epheser 6,12, also einmal Herrscher, einmal Mächte und einmal Weltenkräfte. Diese haben auch verschiedene Bereiche. Also hier, also die Herrscher sind also vom höchsten oder Rang, ne? Und dann Mächte, denen Autorität verliehen wurde, aber dann auch also Weltenkräfte, diese Finsternis, also drücken ihre Autorität und Macht aus über die Welt. So, ist eine Hierarchie, wo diese dämonischen Mächte ihre also Arbeits, sagen wir, Anordnung durch oder ausführen. Ne, sie haben ja verschiedenartige Dinge, die sie tun müssen, genauso wie die Engel Gottes. Und allen diesen ist Macht gegeben, nur auf eine verschiedene Art und Weise. Und also Herrscher, das sind Dämonen, also die den höchsten Rang haben, die also stehen über viele Bereiche dieser Welt oder auch Welten. Ne? Also das ist dann schon eine Sache. Mächte, also die üben also ihre Macht aus innerhalb also von verschiedenen also Levels von Himmel, wie auch aufwirkend auf die Erde. Wir wissen ja, der Teufel ist ja der Prinz dieser Welt, der herrscht also über das. Und dann diese Weltkräfte sind diejenigen, die dann also an Menschen Einfluss ausüben und in dieser Welt auch ihre Arbeit verrichten. Geistige Kräfte des Bösen beschreibt also den bösen Geister und bringt deren Charakter und Wesen zum Ausdruck. So, bei seiner Rebellion zog Satan ein Drittel der Engel mit sich. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, und das können wir nicht begreifen, das werden wir auch nie richtig wissen, wie das passiert ist. Und ich glaube auch nicht, dass wenn wir in den Himmel kommen, dass uns Gott einmal offenbaren wird, wie das eigentlich geschehen ist. Dass Gott alle Engel auf einmal geschaffen hat und nun der höchste, der beste, also der herrlichste Engel, Luzifer, rebelliert in der Heiligkeit und Gegenwart Gottes. Und dann tut er sich ein Drittel von den Engeln noch mit sich nehmen. Und die Leute sagen, das ist ja Blödsinn, das ist ja unmöglich. Warum würden die Engel dann dem Teufel folgen? Wenn Gott sie erschaffen hat und sie sind wegen Gottes, die sind heilig und die sind auch in dieser Heiligkeit Gottes, warum würden sie dann dem Teufel, der gefallen ist, folgen? Weißt du warum? Weil der Teufel nicht so aussieht, wie wir von den katholischen oder evangelischen Kirchen da, also bei 3., 4., 5., 6. Jahrhundert und was immer alle so Gemälde bekommen haben. Also da ist eine Gestalt, ne, mit Hörner und mit Schwanz und mit also Zunge raus, ne, und so steht er da. Also ich bin der Teufel. Luzifer ist nicht so. Luzifer war der schönste Engel, du ausgekleidet mit Sternen und also verschiedene Perlen und verschiedene Steine und also teure Diamanten war er ausgekleidet. Also er war so schön gewesen, dass sein Wesen leuchtete wie die Sonne. Nur deswegen, weil er korrupt geworden ist, ist er nicht jetzt gerade so also mit Hörner Gestalt, also plötzlich da hat irgendwo rangekommen. Also viele Leute glauben von ihm, also total verschiedenen und verkehrten Sachen. Der Teufel ist nicht der Teufel, der wirklich der Teufel ist. Und so, wenn wir uns den Teufel vorstellen, dann denken wir immer so an eine ganz grausige Gestalt. Aber die Bibel sagt uns an zwei oder drei verschiedenen Stellen, sagt er, ist das derjenige, der die ganze Welt verführte? Das sieht ja gar nicht so aus. Er sieht auch nicht so aus. Das ist nur in unserem Kopf drin, die Bilder, die so wir sehen in verschiedenen so älteren Büchern, also dass da so gemalt wurde über den Teufel. Teufel hat keine solche Gestalt. Er ist korrupt von Anfang an, hat also diese widrige Natur Gott gegenüber und macht also alle solche Sachen. Aber du, von seiner Gestalt her kannst du das nicht sagen. Deswegen die Erscheinungen, also die anscheinend manche Leute hatten, also es hat mit dem Teufel nichts zu tun, es hat aber sehr viel mit dämonischen Mächten was zu tun. Und so diese Rebellion und ihr Scheitern wurde also in Jesaja 14, Hesekiel 28. Das sind zwei so Säulen, Stellen, also Verse, die wir benutzen, um zu beschreiben, wie der Luzifer zum Satan wird. Weißt du, sehr oft wird gepredigt und sagt, ja, Gott hat selbst Satan geschaffen. Das ist eine Lüge. Das ist eine absolute Lüge. Gott hat nie einmal einen Satan geschaffen. Gott hat Luzifer geschaffen. Luzifer hat Satan geschaffen. Er ist zum also Satan geworden. Das hat Gott nicht geschaffen. Und sehr oft höre ich das immer wieder, auch manchmal so in Konferenzen und so, da kommst du hin und da steht einer und da macht er so ein Kurzreferat, Session Nummer 1, ne? Und da sagt er, also wenn wir so kämpfen gegen Satan und so, da müssen wir uns erstmal also klar im Klaren sein, Gott hat Satan auch geschaffen. Und weiß aber wieder, nein! Gott schuf Luzifer. Er war perfekt in allem. Und die Bibel sagt ins Neuen Testament, eines Tages wurde Übel in seinem Herzen gefunden. Wo das herkommt, wissen wir nicht, werden auch nie wissen. Es geht uns auch nichts an. Es dient uns nicht zu unserer Erlösung. Wir brauchen das nicht wissen. Aber so ist es erstmal, also dass also es dahin kommt. Bei seiner Rebellion, was ist denn jetzt? Hier. So, Satan war als der geweihte Cherub nicht nur vollkommen erschaffen worden, sondern er war auch was? Der Überwältiger der Schönheit. Satan wollte werden wie Gott. Warum wollte er werden wie Gott? Wenn du in der Anbetung Gottes, die Herrlichkeit, die Majestät, die Exzellenz, alles das, was Gott ist, anbetest, irgendwie mal war so weit, also dass er dachte, hör mal zu, warum muss ich jetzt das ihm bringen, warum soll ich das selber nicht haben? Weißt du, unsere Anbetung, unser Lobpreis, das ist immer so flach. So, ich würde bald sagen, weißt du, das ist so, ist halt da, das ist ein Teil des Gottesdienstes, wir singen da mit und manchmal sind wir auch so ein bisschen mit dem Herzen dabei und so. Aber wenn wir wirklich so die Größe Gottes mal richtig erkennen würden, ich kann euch sagen, unsere Anbetung und unser Lobpreis wird ganz anders aussehen. Es geht nicht beim also Lobpreisen, es geht nicht darum, dass wir jetzt ein paar Chore singen. Und ich komme öfters, ja gleich, Schwester. Ja, ich komme öfters mal in die Versammlungen, weißt du, wo die zu mir sagen, du, wir werden zunächst mal ein paar Chore singen und da kommst du dran. Ist das jetzt ein Lobpreis oder ist das nur Chore singen, damit wir dann predigen können? Versteht ihr, ne? Das ist immer so eine Sache. Weil Leute sind so daran gewöhnt, dass man einfach also in eine Gemeinde kommt, da singen wir 5 Chorusse und da kommt der Pastor und dann predigt er und dann beten wir noch und dann gehen wir nach Hause. Zwischendurch haben wir schon Opfer erhoben und bekannt gegeben. Ne? Aber ein richtiger Lobpreis, da geht es um was ganz anderes. Wenn wir lobpreisen, das heißt also, die Größe dieses allmächtigen Gottes nahe zu kommen und ihn als solchen zu anbeten. Ah, du, ich kann dir sagen, du, da kannst du nicht so, Halleluja, preis dem ja. Weißt du, da muss etwas in unseren Herzen loswerden. Da muss also etwas in unserem Herzen wach werden, du, wo wir diese Größe Gottes erkennen und dass man dann mit ganzem Wesen dabei ist und sagt, Herr, also so groß wie du bist, ne, dass ich dich überhaupt anbeten darf. Also das ist für mich unbegreiflich. Luzifer hat das gehabt. Und als er eines Tages soweit war, da sagte er, ich möchte so sein wie Gott. Das heißt, ich will dieselbe Anbetung haben. Viel von der heutigen Musik, und das müsst ihr jetzt qualifizieren, viel von heutiger Musik ist geschrieben bei Menschen, für die Menschen, um Satan Ehre und Verherrlichung zu geben. Und zumal dann also unsere Leute heutzutage so, wenn sie das nicht wissen, sind überhaupt die Jugendlichen, sich Musik anhören, die tatsächlich dämonisch ist. Auch manchmal gläubige Jugendliche. Und da wunderst du dich nicht, wenn sie Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, haben so Hände in Tasche und warten, bis es fertig ist, dass wir gehen können. Weißt du, weil das passt nicht zusammen. Gottes Verherrlichung und also Teufelverherrlichung und überhaupt auf YouTube und anderen, also Dinge, was da alles abläuft, du, da wirst du gar nicht hin. Und die sind da volle Stärke dabei, du, da, also, das dröhnt in ihren Kopf, weißt du, wenn sie da, diese Musik zuhören. Und die werden so beeinflusst, dass sich da die Geister scheiden. Und solche jungen Leute haben Schwierigkeiten, im Gottesdienst zu sitzen, weißt du, weil sie merken, du, dass die ganz andere Einflüsse haben. Du wolltest was fragen, Schwester. Ja, siehst du, also wir sind schlauer wie Gott. Ne? Wenn wir Gott wären, hätten wir schon das getan und wären wir schon das Übel erledigt. Ne? Also das denken die meisten Menschen so, Schwester, wie du. Ja. Gott hätte es sich ganz leicht machen können. Ne? Der Teufel hat gesündigt, der hat also ein Gericht über ausgesprochen, nicht mal gebunden. Der könnte ihn sofort entfernen, töten und also der wäre fort weg. Und dann hätten wir jetzt alle im Paradies sein können. Dann brauchten wir gar nicht so uns abmühen und arbeiten und krank sein und sterben und alles das, weißt du. Da hätten wir jetzt alle Paradies gehabt. Weißt du warum? Weil Gott gerecht ist. Deswegen. Das ist ein Thema, also darüber könnten wir jetzt also wieder stundenlang unterrichten, wie die Souveränität und Gerechtigkeit Gottes miteinander arbeiten. Denn siehst du, wenn du etwas getan hast und das, da ist keine Möglichkeit, sagen wir, entweder gut zu machen oder irgendwie schuldweise also das berichtigen, da bist du ungerecht, weil du hast keine Chance dem gegeben. Ne? Satan hat keine Chance gehabt, der hat gesündigt, bumm, weg, jetzt vorbei, weißt du. Da wäre Gott ungerecht. Die Gerechtigkeit Gottes muss reif sein, zum Punkt, dass er selber dieses aussagen will. Gott, du bist gerecht und ich verdiene gerecht, also in der Hölle der Rest von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit zuzubringen. Und diese Zeit, weißt du, das Problem, was du und ich haben, wir alle haben, ist, wir denken immer, dass Gott einen Kalender in der Tasche hat und er per Kalender erarbeiten tut. Weißt du, für Gott gibt es keine Zeit. Gott lebt nicht in der Zeit, er hat Zeit geschaffen, aber Gott lebt nicht in der Zeit. Gott ist Gott. Er lebt außerhalb der Zeit, existiert alles also außerhalb der Zeit. Was morgen, was 1000 Jahre, was 10.000 Jahre von jetzt geschieht, ist von Gott Wirklichkeit. Existiert. Was also 5000 Jahre zu geschehen ist, ist von Gott Wirklichkeit. Er lebt nicht in Zeit. Und deswegen, wenn es auf uns kommt und wir reden von 2000, 5000, 7000 Jahren, meine Zeit, warum lässt Gott zu, dass so viele Jahre, so viele Menschen auf die Welt geboren werden und also da ist Krieg, da gibt es alle mögliche und die Leute sterben und so. Ja, weißt du, vor Gott ist das alles schon Realität. Der lebt nicht in Zeit. Und deswegen, ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag, also das sind Maßen angegeben, dass also bei Gott keine Zeit gibt. Ne? Und deswegen, weißt du, diese ganze Geschichte der Menschheit, die wir jetzt so kennen, über 6000 Jahre, das ist ja für Gott überhaupt keine Zeit, weil das ist bei ihm schon alles da. Und deswegen, weißt du, muss Gott dieses zur Reife bringen, dass also er dann auch ein gerechtes Gericht ausspricht, sonst ist Gott kein Gott mehr. Deswegen, ne? Das ist jetzt mal ganz kurze, kleine also Antwort. Da gibt es viel mehr dazu. Ne? Satan, also hauptsächlich, das sind zwei Dinge, also seinen Charakter betreffen. Einmal Ankläger, das ist so ein Begriff, also der also für Satan dasteht. Er ist ein Ankläger der Brüder und. Wir wissen ja, also in Buch Hiob und so weiter, da wird sehr viel, also gerade in diese Richtung gesprochen. Und da haben wir noch das andere Wort Zair, da haben wir auch, das ist ein Teufel, einmal ist es Satan, also Satan, und einmal ist also er besetzt mit, also er, das heißt der Teufel. In deutscher Besetzung muss man zwar sagen, dass sehr oft also Luther-Besetzung überhaupt und dann später jetzt auch andere Besetzungen es übernommen haben, dass also da eine unverständliche, also Übersetzungsbegriffe gebraucht werden zwischen Teufel und Teufel. Sagen wir jetzt die Mehrzahl Teufel, die Teufel, das heißt, also das Wort ist eigentlich Dämonen, ist nicht Teufel. Teufel also ist nur eine Person, ne? Das ist Satan selber. Und wenn die Bibel das spricht, dann also, ja, und sie haben Teufel ausgetrieben, das ist nicht jetzt Satan, sondern Dämonen. Okay, dass wir uns da verstehen, weil das in deutscher Sprache also eigentlich gar nicht so gut durchkommt. Und da haben wir jetzt hier also von 3. Buch Mose 17,7 und sie sollen fortan ihre Opfer nicht mehr den Teufel, das heißt Dämonen, also Hebräisch, Dämonen opfern, denn sie also nach Bullen. Ne? Und er hatte sie Priester bestellt zu den Höhen und zu den Teufel, das sind Böcke. Also das sind jetzt verschiedene Bilder der dämonischen Welt. Und darüber konnte man ja sehr viel sagen, also wie aus dem Alten Testament Verständnis Leute, also die mit dämonischen Mächten was zu tun hatten, gewisse Bilder so vor sich hatten. Man kann sagen, vielleicht Vision oder nur Eingebung oder was immer. Auf jeden Fall, sie haben Dämonen in Bilder gesehen. Die Gestalten haben sie auch dann irgendwie da so gemalt, dass man also das auf Stein oder was brachte. Zum Beispiel die erste Stadt. Oder die, sagen wir, eine von den ältesten Städten, das wir kennen, Nineveh. Beim Eingang zu Nineveh, da war also Wände, die dahin führten, die also Stadt umgaben, aber auch den Eingang aufzeichneten. Da auf diesen Wänden sind dämonische Figuren also aus Stein ausgehauen worden. Und da, wenn du dann in die Stadt reingehst, bist du von beiden Seiten mit diesen dämonischen Bildern, die da also auf dieser Wände sind, bist du eigentlich irgendwie begleitet worden, bis du dann in die Stadt hineinkommst. Kein Wunder, also später dann der Herr den Nineveh also vernichten wollte und den rebellischen Prophet Jonah dahin schicken wollte und er hat sich geweigert hinzugehen, sagte, na, zu diesen nicht du, die hassen wir, weißt du, also da war ein großer Hass zwischen denen, also die vom Volk Gottes herkommen und die da so in der Stadt wohnten, also die wollten miteinander nichts zu tun haben, zumal er wollte gar nicht, dass sie gerettet werden. Die sollen alle ausgerottet werden, nicht gerettet, ausgerottet. Ne? Und da gab es viel Spannung in diesen Dingen. Da haben wir aber auch, letztendlich steht Satan und seine böse Engel für alles Böse. Alles Böse, auch für die schrecklichen Folgen des Bösen. Satan ist ein Rebell, ein Mörder, ein Betrüger, ein Verleumder, ein Versucher, ein Wortverdreher und einer, der alles Gute, Gerechte und Heiliges bekämpft. So, in dem Augenblick, wo du sagst Ja zu Jesus und kommst also vor und lässt für dich beten und bist ein Gotteskind geworden, in dem Augenblick setzt er alle seine Mächte und Kräfte also im Gang, um dir all das Böse, was immer das ist, anzubringen. Deswegen schreibt uns Paulus in Epheser 6 und sagte, wir sind Kämpfer Christi, wir haben eine Ausrüstung, die wir uns anziehen müssen und also mit dieser Ausrüstung gehen wir in den Kampf. Kein Christ kann also da Urlaub machen, nachdem er sich bekehrt hat und sagen, so jetzt bin ich schon auf dem Weg nach Himmel, jetzt lassen wir nur noch sehen, also wie schön das sein wird. Du. Also in dem Augenblick, wo du Ja zu Jesus sagst, da geht die ganze Hölle los. Schon bei der Bekehrung. Deswegen, weißt du, wenn ihr, ich weiß nicht, wie oft ihr Evangelisation macht, sollt ihr jeden Tag irgendwo vielleicht mal jemanden treffen, hier in der Stadt und versuchen sie für Jesus zu gewinnen. Fangt man nur an, mit einer Person über Jesus zu reden und versucht man, diese Menschen zu Jesus zu führen. Ich kann dir sagen, du, da ist ein Kampf da. Da sind die dämonischen Mächte da, die diese Seele festhalten wollen, um die Wahrheit nicht zu kennen, das Licht nicht zu sehen und auch diesen Schritt zu Jesus zu wagen. Und auf der anderen Seite ist Bemühen des Heiligen Geistes, uns zu gebrauchen, durch uns zu sprechen und versucht also diese Menschen aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes hineinzubringen. Das ist ein Kampf. Evangelisation ist nicht so, ja, wir haben da 5 Verse und da sagen wir den Leuten, sagen, kommt zu uns, zur Gemeinde, du. Das ist ein geistlicher Kampf. Und dafür müsst du vorbereitet sein, da musst du also wirklich daran beten, dass der Herr dir Kraft und Gnade und Salbung schenkt, dass du in der Lage bist, solchen Menschen den Weg zu Jesus zu zeigen. Das wird nicht ohne Kampf gehen. Habt ihr schon irgendwie gewundert, also warum so wenige Leute Christus aufnehmen? Ist deswegen, weißt du, weil wir nicht verstehen, dass das ein Geistes, also Kampf gibt, also wo wir den Leuten versuchen, bevor du überhaupt die Menschen ansprichst, da ist schon ein Kampf da, dämonische Mächte, diese Menschen gleich also von der Wahrheit wegzuleiten. Ja, du, also da gehst du nicht hin und da haben sie schon so Bilder und Verständnisse, also ja, also bei dieser, das sind alles so irgendwie Sekten und weißt du was alles und da haben sie schon was. Aber du, in dem Augenblick, wo darüber gebetet wird, Herr, schenk mir Gnade, ich möchte gerne diese Person zu Jesus zu gewinnen, da hast du einen Kampf angesagt. Er will sie nicht loslassen und wir wollen sie gewinnen. Und wir haben unseren Sieg zugesprochen bekommen, wenn wir in seiner Macht und in seiner Autorität handeln. Ne? Das haben wir. So, und öfters mal, weißt du, sind wir schwach da drinnen, weil wir nicht verstehen die ganze unsichtbare Welt und verstehen auch nicht, also worum es geht dann, wenn es um eine Seelengewinnung geht. Ne? Er ist solche, er ist ein Mörder und er ist der Vater der Lüge. Von Anfang an schon, also im Garten Eden, hat er der Teufel gleich mal also die versucht, hat er also die Wahrheit abgesprochen, hat ihnen gesagt, du, wenn ihr von diesem Baum esst, du, da werdet ihr Erkenntnis haben des Guten und Bösen. Ja, was ist denn das, wenn du nicht weißt, was Gut und was Böse ist? Was ist denn das? Aber sie, gerade da sind wir, also als Geschöpfe, auch von Gott geschaffene Herr, sind wir da zu kurz gekommen. Warum? Weil wir, der Erste, also Adam und Eva, sie wurden ja geschaffen und die waren vollkommen. Adam ging nie zur Schule, der hat keinen Unterricht, Sprachunterricht gehabt, der brauchte nicht schreiben lernen, der brauchte gar nichts. Er war geschaffen worden und von dem Augenblick, wo Gott ihn geschaffen hat, war er voll funktionsfähig, mit allem drum und dran. Sogar der war so schlau gewesen, dass er alle Tieren und alles, also was da war, noch Namen geben konnte. Das kann ich ja nicht. Ich sage immer, weißt du, ich kann mir noch nicht mehr 10 Vögel merken, wie sie alle heißen. Da frage ich unsere Kinder, du, was ist das für ein Vogel? Da sagen sie, ach, das ist so und so. Na, ist gut. Also ich habe da irgendwie, weißt du, nicht die Kapazität, aber du, Adam konnte. Dankeschön, Schwester. Siehst du, so schön, dass man sogar bedient wird hier. So, und nun sehen wir, also da gleich im Garten hat er also dann schon angefangen. Methoden des Teufels sind Anklagen, Verleumden, dann also Einschüchtern. Das passiert uns sehr oft im Glauben. Wenn wir also für jemanden beten, du, da wird sofort dieses Einschüchter geben. Ja, du, aber wenn es nicht geschieht, ja, du, aber wenn Gott jetzt nicht das tut, wenn Gott da also nicht eingreift, ja, ja, weißt du, das sind so Sachen, die uns den Glauben rauben. Trennung zwischen was geistlich und was geistig ist, zwischen dem, was seelisch und geistig ist, ne? Sehr oft haben wir ein Problem in unserem Dienst, als Gotteskinder, dass wir nicht erkennen, was ist seelisch und was ist von dem Geist. Wir haben so, also jetzt in der letzten Zeit sehr viel erlebt, dass es da Manifestationen gibt. Habt ihr auch schon mal vielleicht irgendwo gesehen? Ich habe jetzt Leute, da betest du mit denen, die fallen da um. Oh! Was ist denn jetzt passiert? Ne? Und ein oder andere sieht, ja, was ist denn das? Ja, das ist, wenn Gott einen Menschen berührt. Och, da möchte ich auch so berührt werden, weißt du? Und da gehen sie hin und warten sie nur, dass sie umfallen. Das ist alles emotionell. Das hat also mit dem Geistdienst nichts zu tun, weißt du? Das ist alles so Sachen, die Leute erleben wollen und dass sie sagen können, ja, ich habe das auch so erlebt. Es ist aber nichts Geistliches dabei. Was Gottes Geist wirkt und was also emotionellmäßig abläuft, ob das jetzt eine Anbetung ist, ob das jetzt also ein Gebet ist, ob das jetzt also solche Dinge sind oder andere Dinge, da muss man Unterscheidung haben zwischen dem, was Geist wirkt und was rein emotionell abläuft. Und sagen wir manchmal auch selbst im Gottesdienst, wir singen einen Chorus und das ist ein Chorus, das wirklich uns berührt, ne? Emotionell berührt. Und singen, oh ja, Halleluja, ja, preis dem Herrn. Das ist eine Vorstufe von Gott erleben, aber es ist nicht Gott erleben. Das ist emotional, das ist seelisch, das ist nichts mit dem Geist zu tun hat. Und siehst du, da also diese Trennung, gerade bei diesen Wegen, dass wir uns zufriedenstellen mit den Emotionen und nicht weitergehen, um wirklich also diese göttliche Kraft und göttliche Salbung mitbekommen. Du, das ist immer so seine Sache, dass uns sofort sagt, oh, jetzt genug, also du hast schon gekriegt, jetzt freu dich nur noch. Nee. Und der Heilige Geist sagt, jetzt, das ist eine Stufe 1, jetzt kommt Stufe 2, das ist, wo die volle Kraft, der Geist Gottes kommt, Erfüllung kommt. Also da kommen die Dinge also auf dein Leben zu, das wesentlich mehr sind wie nur emotionelle Erfahrung. Spaltung, es gibt ja genügend Gemeinden, also heutzutage Isolation von Christen. Wir sind nicht unwissend, sagt Paulus zu den Korinther, dass wir also in Bezug auf die Listen oder Methoden des Teufels also nicht achten könnten und sehen könnten, was es ist. Wenn wir so viel reisen, gerade in Südamerika, Asien, Afrika, da merken wir, wie die Listen des Teufels, wie er versucht, Menschen zu verführen. In der Gemeinde, wir reden jetzt nicht von Ungläubigen, die hat er sowieso. Aber diesen unwissend, wenn wir so in eine Versammlung kommen, da brauchst du nur 10 Minuten Lobpreis haben und ich kann dir sagen, da wird vielleicht ein Kampf geben, also beim Beten und so weiter wird es Schwierigkeiten geben, also beim Predigen wird es schwer gehen, weil man merkt schon, dass da also Mächte am Wirken sind, die Leute zu verhindern, die Wahrheit zu hören. Man muss sich bewusst sein, was in so einem Gottesdienst abläuft. Und die haben immer also so Mühe mit Pastoren, weißt du, die, also sagen wir jetzt so vom Feingefühl, Erkenntnis, Geistererkenntnis zu haben, nichts da ist. Da kommen sie nach vorne, weil einer gerade so laut gebetet hat, Halleluja, Geschwister, der Herr ist unter uns, jetzt lasst uns immer preisen. Wo warst du denn? Welchen Gottesdienst bist du daher gekommen? Da gibt es immer Dinge, wo wir einmal erkennen müssen, also was es heißt, wissend zu sein in Bezug auf die Listen oder die Methoden des Teufels. Der braucht nicht dazu Nachbar gehen zu der Gaststätte, wo die Leute saufen und sich besaufen und so weiter und so fort, um da ein Werk auszurichten. Die gehören ihm und die machen schon das, was er also von ihnen verlangt. Also er ist mehr interessiert an diesem Platz hier. Und jeder Gottesdienst ist eine Sache, wo wir uns innerlich vorbereiten müssen, durchbeten müssen, von dem Herrn salben lassen müssen und dann in den Gottesdienst. Deswegen sagt Paulus, wenn ihr zusammenkommt, da hat jeder etwas. Was hast du mitgebracht am Sonntagmorgen? Ja, aber ist man froh, wenn man wenigstens schon aus dem Bett kommt, ne? Und dass man noch also nicht verschlafen da ankommt und gerade so in der letzten Minute sich reinsetzt und sagt, Halleluja, ich habe wieder mal geschafft, also zeitmäßig da zu sein. Was hast du mitgebracht? Womit dienst du der Gemeinde? Wenn die Mächte der Finsternis sich so in der Gemeinde präsentieren und die Präsenz also üben während unseren Lobpreis, während der Predigt, was immer. Ich sehe die Leute, wenn du predigst, weißt du, siehst die Leute, die schauen so auf dich zu und weiß ganz genau, die sind total weg. Die haben was ganz anderes vor. Also entweder planen sie schon den Montag, sind sie schon beim Mittagessen oder einkaufen oder bauen sie etwas oder was immer, weißt du. Und die schauen dich an, so als wenn sie gut zuhören würden und schauen sie da hin. Und du weißt ganz so, die sind nicht da. Warum? Weißt du, weil dämonische Mächte werden nicht sagen, du, gleich sündige jetzt. Nein, nein, die werden uns nur abbringen von dem, dass wir respondieren zu dem Wort Gottes, dass wir nicht darauf agieren, dass wir nicht also da eingehen und dass wir auch nicht erleben, was das Wort sagt. Da haben sie schon ihr Dienst getan. Und da geht man manchmal nach Hause und am Sonntagabend fragt man sich, ja, was hat denn der Pastor jetzt nochmal gepredigt? Ja, wie willst du es am Montag ausleben, wenn du Sonntagabend nicht mehr weißt, was da gepredigt wurde? Du warst mit Gedanken gar nicht dabei. So, das sind so Dinge, weißt du, das sind deine Methoden. Deswegen sagt uns die Bibel in Offenbarung 3, sagt was? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Unser Sohn war also der erste Sohn, der ältere Sohn, der hat auch mal unter einer Predigt gesessen, worüber ich gepredigt habe. Und als wir nach Hause fuhren, ne, da sagte er auf einmal, also Papa, wie kommt das, dass in Jesus Zeiten nicht alle Leute Ohren hatten? Er sagte, wie ist denn das? Ich sagte, wo hat das? Was redest du? Ich sagte, du hast ja heute eine Predigt gesagt, nur wer Ohren hat, der höre. Also das heißt, also nicht alle Leute haben damals Ohren gehabt. Ja, also das kann ich dir erklären, ganz einfach, wie das geht. Aber ich sage, weißt du was, wenn ich manchmal zu dir sage, geh aufs Zimmer und räume auf, ne, also das geht so vorbei, als wenn du nicht gehört hättest. Du hast kein Ohr gehabt, ne, das meintest. Ne. Ach so, sagte er, ich habe mir so vorgestellt, dass du gepredigt hattest, dass es Leute gab ohne Ohren. Ja, ich sage, du, also wir haben viele Christen in der Gemeinde, die ohne Ohren sind, die kommen rein, gehen raus, weißt du, haben keine Ohren. Ist das, weißt du, sehr schwer manchmal. Ich meine, wenn man geistlichen Durchblick hat, da kann man schon manches sehen. Und manchmal kannst du dann auch hingehen als Pastor und sagen, hör mal zu, was war denn heute los? Wieso? Ja, du warst nicht dabei. Ach, weißt du was, ich habe da sowas vor gerade und das beschäftigt mich so doll. Ja, da musst du das vor der Versammlung durchbeten, dich dazu freibeten und dann zur Versammlung kommen, dass du das Wort aufnehmen kannst. Du bist umsonst hier gewesen. Da gibt es so Sachen und das hindert das ganze Werk Gottes. Ne? Der wichtigste Kampfplatz ist wo? In unserem Kopf, Denkvermögen und Verstand. Geistliche Kampfführung wurde von charismatischen Bewegungen ganz groß aufgezeichnet als, ja, wir kämpfen gegen den Prinz vom Laubheim. Ne? So, den wollen wir jetzt aus der Stadt raustreiben und dann kämpfen gegen da. Und da gehen sie durch die Straße und da kämpfen sie gegen diese also unsichtbare dämonische Welt und wollen also die Stadt freisetzen von Dämonen und weiß nicht was alles. Weißt du, das ist ja alles so Leerlauf, also da passiert nichts. Wenn du richtig Geisteskampfführung machen willst, dann musst du hier anfangen bei Kopf und Denkvermögen, Verstand. Wenn du da drin einen Sieg hast, dann ist alles andere sehr leicht. Deine Gedankenwelt, dein Kopf ist ein Spielplatz der Dämonen. Die tun dir so kleines Entertainment schenken von Gedanken und Dingen. Also die nicht göttlich sind. Und da also beschäftigen sie dich Tag und Nacht. Da sollst du noch, Leute gehen zu Bett und liegen also, bevor sie einschlafen, und da haben sie Gedanken, weißt du. Und wenn du heute Morgen mal so eine kleine Checkliste machen würdest und würdest du sagen dann, okay, über was denke ich am meisten? Weißt du, es ist schade, dass wir nicht so Sensoren haben, also die man so in den Kopf stecken könnte und dass man dann die Gedanken, die man so über den Tag denkt, alle also gruppiert, ne? Über das und dann Prozentsatz, weißt du, so die Tabelle, ne? Hoch, runter, ne? Also wie viel hast du jetzt von dem gedacht, da wirst du merken auf einmal, also wo du die meiste Zeit zubringst und wo das herkommt. Wir müssen Verantwortung übernehmen für unser Denken und für unser Tun, wach sein. Also das ist schon mal wichtig. Ne? Wer immer deinen Verstand beherrscht, dein Denken, der beherrscht dein Herz. Ja. Und wer dein Herz beherrscht, der hat die Kontrolle über dein Leben. Und das müssen wir uns erstmal also von der Schrift her sagen. Woran man mangelt, also in der Gemeinde heutzutage, also in geistlicher Kampfführung, ist erstmal ein Mangel an Autorität, Verbindlichkeit und Disziplin. Satan kämpft nie fair. So, Mangel an Autorität. Ihr müsst ja selber wissen als Gemeinde, wie viele Leute da sind, die wirklich geistliche Autorität haben. Ob das jetzt in ihrem eigenen Leben, ob das jetzt also im Dienst ist, mit Leuten zu beten, die Gebundenheiten haben und so weiter und so fort. Ne? Da siehst du sofort, also wie wenig da also die Autorität da ist der Leute. Jesus sagt zwar, also mir ist alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden, darum geht hin und seid Zeugen und also predigt das Evangelium, macht Jünger und also dass sie das Wort Gottes befolgen und also dann auch also dass sie hinausgehen und weiter verkündigen. Autorität ist nicht eine Sache, die man so in so einem Briefkasten oder sowas mitnimmt und dann einfach losgeht und sagt, ja, ich habe die Autorität, ich habe die Autorität, ich habe die Autorität. Die Autorität ist gegeben, bedingt der Situation, in der wir uns befinden, mit der vorbereiteten Herzen, also eine Verbindung mit Gott haben zu müssen und dann auch also in der Zeit sich von dem Geiste Gottes leiten zu lassen. Wenn das nicht da ist, also der Autorität fehlt uns auf jeden Fall Verbindlichkeit, genauso Mangel Verbindlichkeit und Disziplin. Man sagt so, dass in freikirchlichen Gemeinden etwa so 70-80% von Christen keine Disziplin haben, Christsein auszuleben. Es gibt Leute, die sich vorgenommen haben am 31. Dezember, Silvesterabend, was sagen sie? Herr, es tut mir leid, dass ich also vielleicht dieses Jahr nicht so da war für dich und gelebt habe und studiert und mehr gebetet und so. Aber ab nächstes Jahr, ne, da werde ich mehr beten, wenigstens eine Stunde am Tag oder was immer sich da einer so vornimmt. Ne, und da werde ich mehr Bibel lesen, da werde ich mich mehr engagieren, da werde ich mehr von dir erzählen, mehr, bis zum nächsten Dezember. Da kommen wir wieder auf das Gleiche hin. Ach Herr, vergib mir, also ich habe das doch nicht so geschafft. Aber dieses kommende Jahr auf jeden Fall, ne? Und das geht wieder so. Weißt du, der Geist Gottes spricht manchmal zu uns und sagt, jetzt bete. Ja, aber Herr, gerade jetzt habe ich keine Zeit. Würde Gott zu dir sagen, du sollst beten, wenn du keine Zeit hast? Nee, er weiß doch, was du vorhast. Aber da fehlt uns ihre Disziplin und manchmal gehen uns Siege verloren, weil wir nicht also diszipliniert von Gott leben. Das ist jetzt nur mal eine Aufstellung. Also was Dämonen anbetrifft, sind Geister, können sichtbar erscheinen, können sprechen, sie glauben, üben ihren Willen aus, demonstrieren ihre Intelligenz, haben Emotionen, haben also auch Unterscheidungsvermögen, haben übernatürliche Stärke, haben übernatürliche Anwesenheit, sind ewig, haben eigene Lehre und sind böse. 13 Charaktereigenschaften der dämonischen Welt. Jede einzelne Bibel ist begründet, da sind alle Bibelstellen da, das könnt ihr also da auch nachlesen. Und diese also Beschreibung der dämonischen Mächte ist sehr wichtig für uns zu wissen. Deswegen sagt Paulus, wir sind nicht unwissend. Er kennt das alles. Und er weiß ganz genau, wie dieses also dann angebracht wird und deswegen dementsprechend tut er dann auch sich in diesen Kampf, in dem er steht, richtig vorbereitet. Gehen wir rüber zur Klassifizierung von dämonischen Kräften in 3 verschiedenen Bereichen. Das ist jetzt nicht also die ganze Ausführung, aber das ist jetzt zumindest einmal, dreimal also auf Ebenen abgetestet, die am meisten uns was zu sagen haben. Ne? Und da haben wir einmal hier verführerische Geister. Das ist eine Art der Dämonen, wenn ihr euch jetzt vorstellen könnt, also da ist eine Hierarchie da und in dieser Hierarchie, wir haben gesagt, Herrschaften, die Mächte und dann die Mächte der Welt und. Ne? Und unter diesen Mächten, sind dann wieder Abstufungen ihrer Aufgaben. Und jede von diesen Aufgaben ist ein Bereich der Engelwelt, das heißt also jetzt Dämonen, die nur auf dieser Ebene arbeiten. Das ist alles, was sie tun. Das sind dann verführerische Geister, die beeinflussen den Geist des Menschen. Das Innere, also die Bibel sagt also einmal über den Geist, das Herz. Das Zentrum unserer Existenz. Oder manchmal auch nur, spricht darüber, also dass wir also in unsere Seele, aber Seele ist schon also dann ein anderes Gebiet, ne, wo das gemischt wird und das kommt also im zweiten vor. Unreine Geister, die beeinflussen die den Seelen also des Menschen über unreine Dinge. Das kann alles sein von unreinen Gedanken, also ob das jetzt geschäftlich ist, ob das jetzt sexuell ist, ob das jetzt also auf einer anderen Ebene ausspielt. Alles, was unrein ist, sind sie verantwortlich für dieses. Und da haben wir Geister der Infirmität, ne? Das ist also Geister, die beeinflussen den Leib. Das sind also dann was mit Krankheit zu tun, ne? Oder mit Leibesschwächen oder sogar manchmal mit also Dinge, die so ein oder andere erlebt, ne, wo Menschen dann nicht nur krank werden, sondern gebunden werden. Die haben also entweder also können sie nicht mehr laufen, taubstumme. Wir haben gerade heute also im Hotel 2 Ehepaare gehabt, taubstumme, ne? Und weißt du, sehr oft wird dann gleich verglichen dann und da wird gesagt, ja, also wenn du sowas siehst, ne, ja, also da muss ein taubstummer Dämon da sein, dass er diese Menschen, also taubstummer, nicht unbedingt. Es gibt physische Erscheinungen, die gleichwertig, also die ähnlich so sind wie dämonische Mächte, die uns beeinflussen können oder den Leib beeinflussen können zu einer gewissen Krankheit. Deswegen im Dienst, wenn wir den Leuten dienen und sagen, du hast einen, also der schizophrenisch ist oder du hast einen, der im Rollstuhl sitzt oder einer, der taubstumm ist, kann nicht reden oder einen Blinden, dann ist immer die Frage, ist das eine physische Sache oder ist das eine Geistersache? Ne? Wenn das dämonisch ist, dann muss man um Befreiung beten und nicht um Heilung. Ne? Und wenn es also das dämonisch, also rein physisch ist, dann muss man um Heilung beten. Bitte schön. Ja, also rein menschlich gesehen wirst du keinen Unterschied sehen. Ne? Aber wenn du Geistunterscheidung hast und du siehst also, was dahinter steckt, da weißt du jetzt, ob das eine Krankheit ist oder ob das eine Gebundenheit ist. Ja, ja. Zumal also dieses Beispiel in der Bibel über die Frau, die 18 Jahre lang, ne, gebunden war, krumm bis nach unten hin, ne. Ich kann es mir gut vorstellen, die Bibel sagt zwar nichts davon, aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute damals gedacht haben, also sie musste irgendwas Böses getan haben, dass die Dämonen sie gebunden haben. Und nun kommen sie in die Synagoge, Jesus ist da, er predigt dort und während seinem Dienst sagt er, hey Frau, komm nach vorne. Und sie kommt nach vorne. Und was hat sie gesagt? Ich setze dich frei von deiner Krankheit. Obwohl, davor heißt es, dass sie von einem Geist, bösen Geist, gebunden war. Und da sieht man, also wie manche dann auf diese Schlussfolgerung kommen und sagen, ja, also die Frau war ja dämonenbesessen. Stimmt nicht. Ich habe das so oft gehört. So viele Prediger, die über dieses Wort gepredigt haben, es war eine Frau, die Dämonen besessen war. Stimmt nicht. Warum? Nummer eins, Jesus hat nicht gesagt, ich gebiete dir, Dämonen auszufahren. Wenn Jesus wüsste, dass diese Frau einen Dämon in sie hat, dass sie Dämonen besessen ist, würde sie befreien. Aber da steht es also im Griechischen, also unter Urtext, ganz deutlich und klar. Jesus sagte, ich will von dieser deiner Gebundenheit befreien. Ne? Zumal dann also der Synagogenführer sagte, er hat sie geheilt, nicht Dämonen ausgetrieben. Er hat sie geheilt. Da ist ein Unterschied zwischen Heilung und Befreiung. Und weißt du, manche Sachen sehen halt so aus, dass der Mensch eigentlich gebunden sein könnte oder besessen sein könnte, uns nicht. Ich habe gesehen, Christen, die haben aus Leuten Dämonen ausgetrieben, wo es keine gab. Aber da, wo es welche gab, da haben sie es nicht gemacht. Weil dazu brauchst du eine Geisterunterscheidung. Aber sie wirken auf allen drei Ebenen, also unsere Existenz, Geist, Seele und Leib. Und weißt du, gerade bei den unreinen Geistern ist es so, dass die jetzt in der letzten Zeit ganz stark eingestiegen sind in die Gemeinde, nicht durch eine Werbung, durch Öffnung zum Internet, YouTube und was alles so da an Multimedia läuft, ne? Ihr würdet nicht also glauben wollen, wie viele Leute surfen Internet für Pornografie. Das würdet ihr glauben wollen. Unter den Gläubigen wurde gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist eine Statistik, die es gegeben wurde, dass über 62% von Männern wenigstens einmal die Woche sich Pornografie anschauen. Wir reden jetzt von Gläubigen, wir reden jetzt nicht von der Welt. Ne? Das machen sie ja immer oder meistens oder sehr oft. Unter den Gläubigen. Deswegen gibt es auch in ihnen so viele sexuelle Probleme. Ne? Und wenn du daran denkst, also das sind so Dinge, die Dämonen also dann Gläubige fesseln. Diese unreine Bilder, unreine Dinge, ne? In seelisch, also so eingeprägt zu haben, dass sie sich nicht mehr auf Gott konzentrieren können. Diese Bilder sind nicht so, heute siehst du und zwei Stunden später sind sie weg und da ist alles in Ordnung. Das sind Dinge, weißt du, die sich einprägen. Und die prägen sich so doll ein. Weißt du, wo fängt da an bei Arizona, also wie heißt das nochmal, die Grand Canyon, wo fängt das an? Irgendwo, ist egal. Also, wenn ihr mal nach USA fährt und Zeit habt, könnt ihr dann nach Grand Canyon gehen und da werdet ihr sehen, du. Also sind die Berge und die haben also so wunderbar angezeichnete so Abstufungen, ne? Über Jahrhunderte durch, also wie da das Wasser so Rillen drinne setzt und immer tiefer geht und immer tiefer geht und immer tiefer geht, ne? Bis nach unten ins Tal, also bis das Unterste. Da siehst du also so Jahr für Jahr und Zeit für Zeit, wie die Rillen also in diesen Bergen, also vom Wasser, also rein, rein gewaschen und so. Und dann siehst du das und da sagst du, genau das ist ja auch, was die Bilder und das Unreine in unserem Hirn, in den Kortex, also unseres Hirn, speichern. Und immer mehr und mehr. Und je mehr also die Leute das gucken, desto mehr, größer und tiefer ist das Loch. Ne? Und zuletzt sind sie so weit, die können nicht mehr rauskommen. Ne? Und deswegen solche Leute, also die sich jetzt pornografisch irgendwie beschäftigen, die also sexuelle, alle möglichen Filme sie anschauen, sowas, ne? Das sind Leute, also die von diesen Bildern nie loswerden können. Du kannst 100 Mal am Tag beten, du musst befreit werden. Du musst befreit werden. Und weißt du, da sitzen Leute in unserer Gemeinde und die sind total salbunglos, total, also energielos für den Herrn dazustehen, für ihn zu dienen, weil solche Dinge sie gefesselt haben und das ist so eine Gebundenheit. Diese Bilder sind da und die bleiben da, bis ein total befreit wird. Leute sind zum Psychiater gegangen und sie haben sich überall also angemeldet, sie wollten davon loswerden. Und weißt du, das sind so Menschen, die sich jeden Tag vornehmen, heute tue ich das nicht mehr und am Abend tun sie es trotzdem. Und nächsten Tag genauso. Und nächsten Tag genauso. Und da leidet das sexuelle Leben auch in der Ehe und. Also das sind so viele Dinge, die damit verbunden sind. Und das sind diese unreine Geister. Die schaffen also alle möglichen Sachen zustande, um die Leute zu fesseln. Das heißt die Gläubigen jetzt. Ne? Die Ungläubigen, da haben wir nichts zu tun. Und auch also am Leibe. Sehr oft, ich weiß noch einmal, war in Argentinien in einer Stadt Santa Fe. Und da haben wir mit Leuten gebetet und die Pastorenfrau kam und sagte, also dieser Krebs, das ist nicht eine physische Sache, das ist eine dämonische Sache. Warst du dabei damals auch? Nee. Und ich sagte zu der Pastorsfrau, naja, ich meine, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ne? Also jetzt sagen, der Krebs ist jetzt dämonisch. Ja, sagst du, no, hier betest du jetzt nicht um Heilung, betest du jetzt um Befreiung. So, wenn du das so gut weißt, dann bete du mal. Ne? Und die hat gebetet und tatsächlich du. In dem Moment, wo sie frei wurde, war Krebs nicht mehr zur Hand. So, es gibt Krankheiten, die also den Körper beeinflussen, also Dämonen, die den Körper beeinflussen können, dass sie krank werden. Und ob das jetzt Taubstumm ist oder es Blindheit ist, ob das jetzt also andere Dinge sind, die direkt also dämonisch inspiriert sind. Aber ich würde sagen, in meisten Fällen ist das nicht so. Ne? So braucht ihr jetzt nicht am Sonntagmorgen, wenn da einer vorne kommt und sich also über sie beten lässt, weil er gesund werden möchte, gleich, naja, mal sehen jetzt, ob jetzt das dämonisch ist oder nicht. Ne? Ich glaube schon, dass wenn wir im Glauben dem Herrn dienen, dass also solche Sachen nicht vorkommen. Aber es kann vorkommen bei den Leuten, die nicht hingegeben sind dem Herrn und der Herr also eigentlich dienen wollen, sind aber nicht Christen, sind nicht diejenigen, die die Erlösung haben, sind nicht diejenigen, die Blut gewaschen sind, die wissen nichts von der Wiedergeburt, aber sitzen in der Gemeinde, bei denen kann es passieren. Es kann. Aber bei echtgläubigen Menschen, wiedergeborenen Menschen, also dass die Dämonen da so viel Einfluss haben, ist eine sehr schwierige Sache. Die können uns also versuchen, die können uns auch attackieren und die können auch so manche Sachen. Aber weißt du, dann da gibt es eine Grenze, ne? Und so weit und nicht weiter. Ne? Als die Israeliten den Philister gegenüberstanden und da haben sie auf einmal gemerkt, warum kommen die Philister nicht rüber? Überhaupt der Goliath. Ne? Warum kommt er nicht rüber? Und da kämpft er bekämpft er der Israeliten. Der ist doch stärker gewesen wie alle anderen. Saul hatte gezittert also an ganzem Leibe. Ne? Jedes Mal, wenn er rauskam, sagte er, gib mir einen Mann. Ne? Da haben die alle gezittert. Inklusive Saul, der König, der Größte und der bestausgerüstete Mann der Armee. Und weil das ganze, also die ganze Armee gezittert hat, könnte doch die Philister sagen, so jetzt rüber, jetzt lass uns mal losgehen und sie einfach vernichten. Warum gingen sie nicht mehr? Da war etwas zwischen denen, wo sie wussten, über diese Linie nicht rüber. Und das ist die Blutgrenze. Das ist ein hebräisches Wort. Ne, was da ausgesagt wird. Und dieses Wort zeigt uns, dass die Philister wussten, das ist die Blutgrenze. Wenn du darüber gehst, hast du keine Chance. David ist auch nicht rübergegangen. Warum? Wenn David über diese Grenze rübergehen würde, würde er genauso verlieren. David hat seine Schlinge genommen und 5 Steine und sagte, okay, also nur von hier, aber nicht von dort. In dem Augenblick, wo ich über die Grenze trete, habe ich keinen Rückenschutz mehr, habe ich also keine Autorität mehr. Also da ist der Krieg schon verloren. Stand aber dahinter und also seine Schleuder genommen und hat den Stein drüber geschleudert und dadurch den Sieg empfangen. Ne? Aber in dem Augenblick, wo David also diese Blutgrenze übertreten würde, würde er auch selber ein Besiegter sein. Und wir müssen wissen, also wir müssen in dem Bereich, wo uns Gottes Bewahrung zusteht, bleiben. Hängst du darüber hinaus und gehst du über die Grenze hinaus und kommst du auf sein Territorium, kannst du sicher sein, dass du Sieg nicht davon tragen wirst. Ganz sicher. Und siehst du, da müssen wir diese also unsichtbare Welt kennen und wissen, wo unsere Grenzen sind und wie weit wir als Christen uns also darüber hängen dürfen oder nicht, ne, damit wir unseren Sieg immer noch bewahren. Ne? Und in dem Augenblick, wo wir das tun, passiert es ja auch. Ne? Okay. Oh ja, gut. Was verstehen wir unter Dämonen? Zunächst haben wir die Frage zu klären, worin die Dämonen bestehen. Dämonen also ist eine Beeinflussung des Menschen durch Satan, Dämonie das heißt, durch Satan, der also mitsamt seine Untertanen und Dämonen, die er hat, die jetzt alle Dämonen, nicht nur diese drei Reihen da, alle Dämonen, alles darauf anlegt, den Menschen zur Sünde zu verführen und seine Seelenleben zu vergiften. Darum geht es halt. Er versucht also das, was er ist, aus uns zu machen, aus Menschen. Deswegen hat er schon bei Adam und Eva angefangen und dann aber auch seine Gewalt also über diese Menschen zu bekommen. Das sind so die Ansichten, das ist so sein Anstreben. Und nun steht jetzt also Christus da mit seinem Sieg auf Kreuz auf Golgotha und er sagt, du, alles klar, also Satan hat Macht, Satan und all das, ne? Aber ihr seid meine Jünger. ihr habt meine Autorität, ihr habt meinen Sieg, ich habe alles, was euch zusteht, um über ihn zu siegen, dass er nicht die Gewalt hat, dass euer Seelenleben nicht vergiften kann, sondern dass ihr ihm entgegenkommt und immer also gut davonkommt. Ne? Das haben wir. Von Christus haben wir eine totale Absicherung, dass wenn wir Christus also erlebt und erfahren haben, wenn wir in Christus sind und mit seinen Waffen, die er uns gibt, kämpfen, werden wir Sieger sein. Wir sind noch mehr als Sieger, sagt uns die Bibel. Und dieses ist eine wunderbare Zusage, dass wir als Gotteskinder uns niemals also in eine Angst hineintreiben müssen. Ja, du, aber weißt du, das, der Teufel hat mir sowas zugesetzt. Und weißt du, da zittern die Leute. Du steh, was sagt uns die Bibel? Wenn der Teufel zu uns kommt, was soll er machen? Widerstehe dem Teufel und er wird? Ja, du. Nicht wir fliehen, er muss fliehen. Und meistens sind die Christen, die da fliehen. Und weißt du, wenn du den Teufel den Rücken kehrst, ich kann dir sagen, das ist gefährlich. Ja? Wir müssen uns gegen ihn stellen. Wir haben was? Wir haben das Wort Gottes. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben das Blut Jesu. Und wir haben den Namen Jesu. Ja? Das sind vier Komponenten, die wir haben als Gotteskinder, mit denen wir uns hinstellen dürfen und sagen dürfen, du, ja, ich habe das Wort, ich habe den Heiligen Geist, ich habe das Blut Jesu Christi und ich habe in den Namen Jesu. Jesus sagte zu ihnen was? Geht hin in meinen Namen, was immer ihr bitten werdet, wird es euch gegeben werden. Und da sind die Jünger losmarschiert. Und jetzt ist der Petrus da am Tempeltür und sieht da diesen Namen da und denkt, ah, weißt du, Johannes 14, da heißt es, ne? Also, wenn ihr in meinem Namen, was immer ihr bitten werdet, soll es euch geschehen. Du, ja, muss nur noch. Und sagte, Silber, Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich euch in den Namen Jesu. Steh auf und geh. Und was hat er gemacht? Er ist aufgestanden gegangen. Ne? Da ist Macht in dem Namen Jesu. Und diese Macht kennt der Teufel. Mit der ist schon, weißt du, wie hunderttausend und Millionen Mal besiegt worden. Und jedes Mal, wenn es darauf ankommt, weil die Bibel uns lehrt, alles, was sie betet, sollte beten im Namen Jesu, ist für uns der Name Jesu mehr oder weniger so formell, mit der wir das Gebet schließen. Und ich habe das sehr oft gesehen, schon in der Gemeinde, wenn der Pastor dann nach der Predigt und allem, also was so war, zu Ende war und sagte, lass uns jetzt noch zum Schluss beten. Und in den Augenblick, wo er am Ende des Gebetes kam, sagte, und all das beten wir im Namen, da sind die Leute aufgestanden und sind schon gegangen, weißt du. Die haben gerade das Wichtigste von dem ganzen Gebet als nicht wichtig empfunden und sind fort. Gerade dann, wenn wir das sagen und all das beten wir in den Namen Jesu, da ist die Macht, da ist der Sieg, da ist die Überwindung, da kommt also das, was wir beten, zur Reife. Und weißt du, das ist für uns so gar kein GBA. Ja, wir beten das im Namen Jesu. Ja. Aber wir erkennen nicht diese Macht und diese Kraft, also wodurch wir Sieger feiern dürften, weil wir eben also uns dessen nicht so bewusst sind. Die Dämonen vermögen nichts gegen den Willen Gottes tun. Ne? Alles nur, was unter seiner Kontrolle, unter seinem Willen steht. Macht und Kontrolle über die Geister, über den Bösen, ne? Und die Böse, also was immer sie sind, wie auch über die Guten sind von Gott begrenzt. So bei Hiob. Hiob ist eine Sache, die sehr schwer zu verstehen ist für die Leute, außerdem, dass du wirklich den Hintergrund studierst, weil da heißt es also, da ist etwas im Himmel gewesen, wo diese Auseinandersetzung kam. Hast du mein, also Gott ist ganz stolz auf seinen Diener Hiob, ne? Und sagt, hast du meinen Diener Hiob gesehen? Ja, sagte du, jeder kann dir dienen, wenn du ihn so reich machst. Nimm alles weg und wirst du sehen, ob er dir noch dienen wird. Ja, und ihr kennt die Geschichte, es kam darauf hin, dass also ihm alles genommen wurde, 10 Beerdigungen durchgemacht, alles verloren, sein Reichtum, alles bis auf also sein Leben, seine Gesundheit, alles ist weg. Und da kommt die Frau und sagt, du, sag deinen Gott ab und stirb. Verfluch ihn. Ne? Schau mal, von so einem Reichtum auf nichts, ne? Der saß da vorne vor der Mauer, also der Stadt, und da stinkt er so, dass die Leute nicht mal vorbeigehen können. Und dann dachte er, ja, was ist denn das? Verflucht doch Gott und sagt ihm, also zu Ende. Und was sagt er? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der hat es gegeben, der hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Ja, stell mal vor, wenn einer von uns in so eine Situation hineinkommen würde und also so weit kommen würde, du hast alle deine Kinder weg, ihr Reichtum weg, du hast dein Reichtum weg, du hast alles weg. Jetzt sitzt du da nur mit deiner Frau, also die dich ständig dazu verführen will, dass du noch Gott absagen sollst und sterben sollst. Was machst du in dieser Situation? Wir haben Kopfschmerzen schon, da klagen wir Gott an, also was ist denn das? Warum hast du zugelassen, dass ich jetzt so Kopfschmerzen habe? Aber hier wusste eins, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und den hat er verherrlicht. Und was kriegt er? Er kriegt alle Kinder zurück, eine Zahl, und doppelt von allem. Das ist, wenn man Gott vertraut. Auch in den letzten Stadien, was immer das ist. Ne? Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Wie immer. Weißt du, die drei Jungs im Buch Daniel, als sie da von den Folgen offen standen, die haben gewusst, was es bedeutet zu sagen, nein, wir wollen dein Bild nicht anbeten und deinen Gott nicht Ehre geben. Und dann haben sie gesagt, wir wissen, dass unser Gott kann. Das ist einmal eine Bestätigung. Aber sie haben auch noch den zweiten Schritt gewusst. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, wir beten dein Gott nicht an, wir bleiben unser Gott treu und werden lieber in den Ofen hineingehen, als uns also einen Kompromiss erlauben, dass wir sagen, okay, 2 Minuten beuge ich mich hin und bete an und jetzt werde ich sagen, Herr, vergib mir, dass ich das getan habe und jetzt geht das Leben weiter. Also wir sind dann wieder gut aufbewahrt. Nein. Es gibt keinen Kompromiss im Glauben, entweder oder. Und wir werden lieber in den Glauben an unser Gott sterben, als Kompromiss schließen und unser Gott zur Seite stellen und vor deinem Gott beugen und dann versuchen, weiter unser Leben zu führen. Weißt du, man sagt immer so, es ist leichter, die Vergebung zu bekommen als Erlaubnis. Ja, dann machen wir es mal so. Ne? Nein, die standen da, die waren willig, ihr Leben zu geben, konsequent ihren Gott zu dienen, anstatt einen Kompromiss zu schließen. Da offenbaren sich also jetzt die Mächte, die da sind, die versuchten, diese drei Männer die Zukunft zu zeigen, zu sagen, hör mal zu, ist ein Blödsinn, du. Ihr seid da oben dran in der Regierung und ihr habt alle Zukunft vor euch. Ihr könnt eurem Volk dienen, ihr könnt also viele gute Dinge tun. Was soll denn das? Beugt schnell uns fertig. Ja, das hat er später dann Jesus auch erlebt. Ne? Was hat der Satan zu ihm gesagt? Satan sagte zu ihm, du hör mal zu, falle nieder, bete mich an und ich gebe dir alle Reiche der Welt. Was? Hat Satan wirklich die Macht, Reiche zu geben? Natürlich. Er ist der Herrscher der Reiche. Aber Jesus wusste eins, nicht auf diesen Weg. Das geht über Golgotha. Und dann ist er, der Herr der Herren, König aller Könige. Und preis dem Herrn dafür, dass er da nicht also irgendwie zu kurz gekommen wäre, dass er also da sich von dem Teufel was einflüstern lässt. Weißt du, wie oft der Teufel kommt und uns einflüstern will? Hör mal zu, ein kleiner Kompromiss, das tut dir nicht das Leben nehmen. Sag mal nur und dann geht's dir besser hinterher. Ne? Gott ist ein Gnadengott, ein vergebender Gott. Nee, du, weißt du, es gibt Dinge im Leben, wo uns diese Mächte, den Finsternis, etwas einflüstern wollen, wenn wir darauf eingehen, wir haben uns unsere Zukunft permanent zerstört. Nicht Seligkeit, ich rede nicht von Seligkeit. Versteht ihr? Dass jetzt nicht jeder sagt, ja, okay, dann gehen wir alle zur Hölle. Ne? Nein, das meine ich nicht. Ich meine jetzt unsere Zukunft, die uns Gott in seinem Plan gegeben hat. Eine Entscheidung kann dich von diesem Plan Gottes abbringen. Weißt du, die Israeliten hätten ja viel schneller da sein können, also wo sie hin wollten. Ne? Es hat 40 Jahre gedauert. Es musste nicht sein. Und die meisten kamen gar nicht hin. Es ist immer wichtig zu wissen, dass wir, also wenn wir schon, dass wir uns nicht von dem Teufel eine Wahrheit, die Unwahrheit ist, glauben und uns von der richtigen Wahrheit, von dem Wort Gottes her abbringen lassen. Das geht nicht. Wir müssen das Wort folgen, egal wie. Das Wort muss befolgt werden. Dämonische Gebundenheit nimmt heutzutage rapide zu, sehr, sehr stark, auch in vielen Gemeinden. Warum? Das muss ich jetzt gleich mal so qualifizieren. Weil heutzutage nicht mehr darauf geachtet wird, dass Menschen wiedergeboren werden. Jesus sagte zu einem religiösen Mann, einem Pharisäer, einem, der also sich gut auskannte, damals in der Schrift, sagte zu ihm, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Punkt. So, das steht jetzt an. Wir haben heutzutage Leute, also die irgendwo von herkommen oder wir bringen sie mit oder so und da kommen sie in die Gemeinde und dann irgendwo mal am Sonntag, also sie heben daran und sagen, ja, ich entscheide mich für Christus. Das ist ja gut. Das erste Schritt. Ne? Aber das ist keine Wiedergeburt. Ne? Dass ein Mensch nur sagt, ich entscheide mich für Jesus. Wir müssen Jesus als den Erlöser erleben. Und dazu gehört eine gesalbte Predigt, wo Menschen also überführt werden von ihren Sünden, Sündenbekenntnis ablegen, um Vergebung bitten, Jesus als den Erlöser, nicht nur Vergeber, Erlöser ihrer Seele bitten, dass er sie dann auch, also ihr Leben, ihre Sünden vergibt und dass er sie ins Reich Gottes hineinnimmt, dass sie Gottes Kinder werden dürfen. Du wirst nicht ein Kind werden bei einer Entscheidung. Die Eltern können noch so Entscheidungen treffen, wir möchten ein Kind haben. Du. Also da muss was geboren werden, bis du ein Kind hast. Und wir sind nicht Gottes Kinder, weil wir eine Entscheidung getroffen haben. Wir sind Gottes Kinder, weil wir in das Reich Gottes hinein geboren sind. Und der Teufel wird bis auf diesen Augenblick versuchen, alle Menschen zu hindern, trifft eine Entscheidung und dann also tut man sehr langsam dann irgendwie also belehren, wie man in das Reich Gottes kommt. Du kannst Leute belehren, du kannst haben also Leute, der ein Muslim ist, ein Buddhist ist oder irgendjemand, der kommt zur Gemeinde und kann da bleiben, der kann alle Kurse, die wir haben, also lernen, der kann da sogar die Bibel auswendig lernen. Du, aber wenn er nicht wiedergeboren ist, kommt er trotzdem nicht in den Himmel. Kommt nicht. Du musst geboren werden. Und deswegen die Geistesatmosphäre in der Gemeinde ist sehr unheimlich wichtig. Die Salbung über die Predigt, die Salbung im Dienst des Lobpreises, die Salbung im Gebet, die Salbung in allen Dingen, dass dann Menschen tatsächlich von ihren Sünden überführt werden und dass sie erkennen, dass sie nicht nur Fehler gemacht haben, sondern dass sie Sünder sind. Es ist ein Unterschied zwischen dem, ob einer sagt, ich habe gesündigt, oder ich bin ein Sünder, der einen Erlöser oder einen Retter braucht. Das ist ein Unterschied. Und zu dieser Erkenntnis kommen wenige Leute heutzutage. Die sitzen in der Gemeinde von Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr. Und es geht so weiter. Ne? Und weißt du, die haben also irgendwie die Hoffnung zugesprochen bekommen, dass sie in den Himmel gehen werden. Aber merken nicht, dass sie Jesus nie erlebt haben. Persönlich als Retter und Heiland. Schade. Und solche Leute sind sehr anfällig in der Gemeinde dann auch von den Einflüssen der dämonischen Mächte, weißt du, und dann geschieht so, also da will man gar nicht heute hin. Jesus sagte zu seinen Jüngern, einer von euch ist ein Teufel. Das ist der Verräter oder Anklager. Ne? Also das ist jetzt nicht der Teufel, Satan. Das ist jetzt in dem Sinne gesagt, also Beschreibung von dem Charaktereigenschaft des Teufels. Ne? Einer von euch ist einer. Und dann beim Abendessen, der Teufel hatte also hier also großen Plan gehabt, also den er da verleitet und sagt uns zu dem Plan, verleitet Jesus zu verraten. Ne? Da war diese Einwirkung. Ja, warum hat er Jesus Judas gewählt als ein Jünger, wenn er schon ein Teufel ist von vornherein, weißt du, er war, auf einer anderen Stelle sagt er, er war nie einer von uns. Weil die Charismatiker behaupten anhand dieser Stelle, ne, dass Christen besessen sein können. Ne? Und das stimmt nicht. Da gibt es keine Bibelstelle, die uns sagt, also, dass die Christen Dämonen besessen sein können. Christen, die sie Christen nennen vielleicht, aber echte Christen, wiedergeborene Menschen können nicht besessen sein. Und da sind gewisse Bibelstellen da. Einmal zumal, wir sind ein Tempel Gottes. Und wir sind also eine Stätte, wo Gott wohnt. Ne? Wir sind teuer erkauft mit dem Blut der Jesu Christi. Wir sind sein Eigentum. Ihr habt alle Häuser oder zumindest wohnt in einer Wohnung und die gehört auch jemandem. Ne? Und weißt du, wenn du der also Inhaber bist von einem Haus und da plötzlich zieht eine Familie ein, also am Abend und kommst nach Hause, sagt er, was ist denn hier los? Ja, wir wollten uns hier eine Wohnung machen. Ne? Nee, das ist meine Wohnung, das gehört mir. Also das geht gar nicht. Ja, aber wir haben uns so gedacht, wir könnten hier wohnen. Nee, wir könnten hier wohnen. Das ist unser Haus, unsere Wohnung. Und dann weißt du, die Charismatiker sagen, ja, Jesus ist der Herr unseres Herzens, unseres Lebens, du. Und da wohnen die Dämonen auch noch dabei. Ne? Also das ist ein Blödsinn. Und diese Lehre wird sehr stark vertreten. Christen können besessen sein. Und da treiben sie Dämonen aus. Und da gibt es extreme Gruppen, weißt du, in manchen Ländern der Welt und manche Gemeinschaften, du, wenn du schon also an die Tür rankommst, ne, da stehen so zwei, drei, die so quasi so diese Geisterunterscheidung haben und die gucken da und sagen, und wenn du nicht lächelst und wenn du nicht eine gewisse präsentative Stellung hast, ne, dann sagst du, oh, ich sehe schon, hier ist ein Geist, also der und dann sagen sie was immer und dann gleich treiben sie den Dämonen aus, ne, damit du frei bist und in Gottesdienst kommst, weißt du, so ein Zirkus. Das kann man sich nur in manchen Kreisen erlauben. Ne? Aber es gibt so Gemeinden, weißt du, wo so etwas Extremes also vor sich geht. Ne? Aber da gibt es auch in Gemeinden, wo sowas läuft, wo wir vielleicht doch ein bisschen Acht darauf geben sollen, dass es Menschen gibt, die wirklich Befreiung brauchen und sie sehnen nach einer Befreiung und wir haben also unsere Augen nicht auf und sehen es nicht und verstehen nicht und tun nichts dafür. Es gibt auch. Das ist eine andere Seite. So. Wir sind die Ursachen der dämonischen Gebundenheit. Was sind die? Zum Beispiel, sie kommen zustande, wenn ein Mensch in schweren, unvergebenen Sünden lebt und in einer völligen Verstocktheit dem Geist Gottes andauernd widerstrebt oder wenn er einen Mord oder eine Abtreibung auf Gewissen hat oder ein, also Meineid schwört. Das sind jetzt so ein paar Sachen. Es ist nicht immer so, aber das kann dazu führen. Okay, dass wir mal klar sind, weil jetzt sofort, also wenn es schwere, unvergebene Sünden lebt, du, es gibt Christen in Gemeinden, die jahrelang in unvergebenen Sünden leben. Die erste Gemeinde, der wir vorstanden, da hatten einen Ältesten gehabt, er und sein Schwiegervater haben 7 Jahre lang nicht miteinander gesprochen. Und er war der Älteste der Gemeinde, der Schwiegersohn, nie miteinander gesprochen. Da war eine Sache da, wo der Schwiegersohn den Schwiegervater nicht vergeben wollte. Konnte schon, aber wollte nicht. So lebte er also 7 Jahre in unvergebene Sünde. Und als wir dann dahin kamen und als wir dann festgestellt hatten, was da so vor sich ging, da habe ich zu dem Schwiegersohn gesagt, du, so geht's nicht. Entweder also tut euch gegenseitig vergeben und also bereinigt wird oder aber musst du von deinem Ältestenamt abtreten und also weg von deinen ganzen Dienstaufgaben, die du in der Gemeinde hast. Ich sagte, da trete ich also ab. Er sagte also, vergeben tue ich ihm nicht. Solche Menschen stehen in der Gefahr, dass sie unter den Einfluss dämonischer Mächte kommen. Und da geht es sehr schwer zu. Es kam sogar so weit, dass eines Tages sein Schwiegervater schießen wollte. Da siehst du schon, wie diese dämonischen Mächte Einfluss auf diesen Menschen haben. Und wenn es noch weiter und weiter und weiter und weiter geht, da weiß man nicht, wo das hinführt. Und deswegen ist es wichtig, dass es also in der Gemeinde keine Unvergebung gibt. Die Bibel sagt nur ganz klar und deutlich, vergib einen dem anderen so wie ich euch vergeben habe. Die Sonne soll nicht untergehen, bevor wir also wieder alles bereinigen, damit wir also dann in einen Frieden zu Bett gehen können, weil wir wissen nicht, ob wir morgen nochmal aufstehen. Du weißt nicht, ich weiß nicht, ob wir morgen leben werden. Das wissen wir nicht. und Unvergebung zu haben und damit ins Bett zu gehen, ohne sich zu versöhnen, du, also das ist schon gewaltig für mich. Also das sollte unter Christen überhaupt nicht sein. Ne? Verstocktheit, andauernde Widerstrebendes gegen Geist. Es gibt, weißt du, Leute, die sich mit Dingen beschäftigen, die nicht göttlich sind, und wenn sie dann im Gottesdienst kommen, also die tun richtig also dagegen steuern. Ne? Die wehren sich. Die wollen nichts davon und so. Ne? Das sind halt so Sachen. Mord, also wenn einer von euch Mord begehen würde, würdest du heute nicht hier sitzen wahrscheinlich. Ne? So, also schon mal also nur sicher, dass es unter euch sowas nicht gibt. Ne? Aber dann also auch so Abtreibung ist eine Sache, also die auch einen zum Verhängnis werden kann, wo Leute vor Jahren und Jahren und Jahren mal Abtreibung gemacht haben. Ne? Und die Frauen können damit nicht fertig werden. Bis auf ihren letzten Atemzug. Also sind sie mit dieser Schuld unterwegs. Und dann sagen sie, ich kann nicht sterben. Du, da ist eine Sache da. Und dann bekennen sie sie. Und manchmal in der letzten Atemzüge noch schenkt Gott Gnade, dass sie die Vergebung empfangen und dass sie von dieser Schuld frei werden. Also es ist eine furchtbare Sache, wenn du das denkst, dass du also eine Abtreibung gemacht hast, Menschenleben genommen hast. Und sehr oft in der Gemeinde kommt es vor, dass Jugendliche, die Mädels, irgendwo jemanden haben, also der ihnen alles verspricht und alles bejubelt und sagt, ja, aber du, wenn du mich wirklich liebst, dann willst du auch mit mir ins Bett gehen. Und wenn nicht, dann also ist aus. Und die geben ein, haben sie sexuellen Verkehr und ein paar Wochen später stellt sich fest, du, die ist schwanger geworden. Und die Eltern sagen, so eine Schande tust du uns nicht an. Also muss es abgetrieben werden, wegen der Schande. Und da leben Eltern und das Mädel lebenlang in einer Schuld, die sie nicht loswerden können. Ne? Und da gibt es solche Sachen und solche Leute sind in der Gemeinde. In Deutschland zumal auch, wir haben in unserer Gemeinde in Edmonton, haben wir bei unserer Gemeinde in Edmonton auch Leute gehabt, weißt du, die im Krieg waren? Im Krieg, Zweiten Weltkrieg. Ne? Und die Frauen wussten nicht, ob der Mann lebt oder tot ist, sind zu Wahrsagern gegangen, haben sich also von Wahrsagern sagen lassen, ob der Mann lebt oder nicht. Jetzt ist 40 Jahre später, schon 50 Jahre später. Und auf einmal merkst du, die haben keine also Gewissheit, dass sie wirklich also in den Himmel gehen und so. Und dann redest du mit denen und so und auf einmal geht es zurück. Und da sagen die, ja, nach dem Krieg wusste man nicht, ob er da ist, ob sie da ist. Der eine war irgendwo in Gefangenschaft in irgendwo in Sibirien, der andere weiß nicht wo und der andere weiß nicht wo. Und die wollten halt wissen, ne, soll ich jetzt warten oder soll ich heiraten wieder? Und da haben sie sich von Wahrsagerin dann so die Antwort geholt. Das ist eine Gebundenheit, die dich nicht freisetzen wird, zu wirklich Gott erleben, Gott dienen, also in Vollmaß dabei zu sein, bis sie davon befreit werden. Und dann manchmal haben Leute gebetet, die waren schon 80 Jahre alt, du, und die haben gesagt, weißt du was, du musst mit mir beten, weißt du, ich habe immer noch also dieses oder ich habe immer noch das. Das sind Bindungen, die schrecklich sind. Ne? Und von solchen Sachen muss in der Gemeinde also wirklich durchhaben. Deswegen im Leibe Jesu Christi, wir müssen uns kennen. Wir müssen Gemeinschaft haben, sonst kommt das nie raus. Ne? Also wenn die Leute kommen nur am Sonntagmorgen zur Gemeinde und sagen, oh, wie geht's? Ja, geht's gut. Ah, preis dem Herrn, Halleluja. Und dann gehen sie wieder, tschüss, bis nächste Woche. Ja, weißt du, da wirst du nie wissen, was mit diesen Leuten los ist. Ne? Du musst Leute kennenlernen. Deswegen diese Gemeinschaft, weißt du, Hausgemeinschaften, die die früher die ersten Christen hatten, ne? Das wäre sehr wichtig gewesen. Du. Da ging es also auf die Tiefe des Verhältnisses und der Gemeinschaft und der Beziehungen. Und da konntest du so manches merken. Es gab Frauen, weißt du, die haben abgetrieben, Mädels damals, 2-3 Mal abgetrieben haben sie, aber ihren Mann, den sie dann geheiratet haben, nie was gesagt worden. Und irgendwann, irgendwo ist das dann rausgekommen, und da war die Ehe auch weg. Da hat der Mann gesagt, du, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, Schluss. Männer, die geschäftlich unterwegs sind, haben Frauen gehabt, in irgendeinem Land, wo sie geschäftlich hingeschickt worden sind. Und weißt du, wunderst du dich? Da kommen sie wieder nach Hause und sind in Gemeinde und singen und preisen den Herrn. Und da ist eine Frau und da ist eine Frau. Beziehungen, die da sind. Ja, wie willst du das wissen? Ja, weißt du, seitdem, dass das Wort Gottes also unter Salmen gepredigt wird, seitdem, dass wir Beziehungen haben zu diesen Leuten, dass wir Gemeinschaft pflegen und dass da auch vielleicht irgendwie da zu so einer Sache kommt, das wird nie bereinigt. Da gehen die Leute also auf Sterbebett zu Tode hin, ne, und ohne, dass sie es mal bekannt haben. Also das muss ja ungeheuer sein, wenn du weißt, dass du solche Schuld auf deine Schulter trägst und dass du das nicht bereinigen tust. Ne? Das gibt es. Und das hindert das ganze Werk Jesu in der Gemeinde. Deswegen also sagt die Bibel was, dass wir den Sauerteig, was sollen wir damit machen? Ausräumen. Ja? Und das kann nur der Heilige Geist tun, durchs Wort, durch den Geist zeigen und auch also in der Gemeinschaft mit Menschen. Besonders leicht gerät also der Mensch in dämonische Gebundenheit, wenn er sich selbstbewusst in Berührung mit Finsternis oder finsteren Mächten bringt, indem er sich mit okkulten Dingen abgibt. Es gibt Leute, die wollen Satan studieren, damit sie dann besser wissen, also wie wir sie entgegenkommen. Bis sie ihn studiert haben, sind sie nicht mehr dabei, also einen Geisteskampf zu machen, diesen ihn und seine Macht und unter seiner Kontrolle verfallen. Ne? Das machen wir nicht. Also Besucher bei einer Wahrsagerin, die mit dem Teufel im Bunde steht, oder spiritistische Totenbefragung oder aktive oder passive Besprechereien gibt es auch. Und dann also Zauberbücher, Horoskop. In Deutschland ist es auch so, ne, dass man bald in jeder Zeitung irgendwo mal Horoskop sieht. Ne. Im Fernsehen manchmal so nach den Nachrichten, also läuft die Tabelle ab, also Horoskop und so. Und viele Gotteskinder denken, oh, das ist ja nicht wichtig, es ist nur ein Horoskop. Mal sehen, was er sagt also für heute. Ja, was das Horoskop für heute sagt, ist schon also klein bisschen so den Glauben schenken dem, was da steht. Versteht ihr? Und in dem Augenblick, wo wir das tun, haben wir uns so eine kleine Tür aufgemacht für dämonische Mächte und ihre Einflüsse. Und dann, wenn noch am Tage Dinge passieren, siehst du also das ist genau, was das Horoskop sagte. Bis zum nächsten Mal dabei. Und langsam wird da eine Bindung entstehen, dass man sich solchen Sachen, anstatt dass man die Bibel schaut, sich von Horoskop irgendwo was für den Tag geben lässt. Und das ist verkehrt. Das ist dämonisch. Das ist teuflisch. Das kann uns sehr große Schaden anrichten, wenn wir also da hineingehen. Da sind also andere Dinge von Hellsehen und solche Sachen. Alles so dämonische Dinge, die da sind. Schritte zur Besessenheit. Ihr in eurer Umgebung könnte sein, dass hier oder da oder dort irgendjemand ihr antreffen werden, vielleicht also der dämonisch besessen ist. Also was sind die Schritte? Zuerst mal eine Obsession, eine Unterdrückung und dann kommt eine Besessenheit. Das sieht ungefähr so aus. Also diese dämonische Miteinbeziehung in der Versuchung zur Sünde. Es fängt erstmal bei unserer natürlichen sündhaften Menschen an. Ein natürlicher Mensch kann sündigen. Und bald alle diese Sünden, die man so genannt hat, könnten auch ganz einfach natürliche Natursünden sein. Ne? Also keine dämonische Miteinbeziehung, sondern tatsächlich nur etwas, was unsere seelische, was unsere gefallene Natur so verlangt. Ne? Also da gibt es Leute, also die sich gewissen Sachen hingeben und sagen, also ja, das ist es. Aber es kann auch dämonisch gesteuert sein. Da muss man dann also halt sehen, wo der Unterschied ist. Aber da kommen diese dämonischen Versuchungen. Das ist dann eine Stufe weiter. Und dieser Dämoneneinfluss ist dann also schon etwas, was sich so allmählich in unserem Leben bemerkbar macht. Ne? Und da müssen wir aufpassen, also bei den Leuten, die unter einem dämonischen Einfluss stehen, dass man da sofort anhakt und sagt, hör mal zu, du stehst in der Gefahr. Du musst sehr aufpassen, weil das kann dazu führen, dass es rübergeht unter eine dämonische Unterdrückung. Und dämonische Unterdrückung kann auch sogar noch bei den Gläubigen passieren. Kann. Nicht, dass es passiert, aber es kann. Wir haben eine Schwester gehabt hier in Deutschland, eins von meinen Bibelschülern, der in meiner Klasse war, hat mich mal gebeten, am Mittwochabend zu seiner Gemeinde zu kommen, um eine Bibelstunde bei ihnen zu halten. Jetzt war ich da und als ich da ankam, da standen zwei Ältesten vor der Tür da und wartend auf mich und sagte, hör mal zu, du kommst aus Kanada, ja? Ja. Also da läuft so alles möglich, das war gerade so zu der Zeit, wo der Toronto-Segen und sowas alles geschehen ist. Ne? Also sagte er, du, bei uns tun wir sowas nicht praktizieren und sowas nicht glauben, bitte, also mach das nicht. Sag, Brüder, in was für einer Angst lebt ihr denn? Sowas kann kein Mensch machen und wenn es passiert, der kann ja auch nichts dafür. Aber auf jeden Fall, ich habe nicht also da jetzt vor, also dass ich da mit Menschen umgehe, so wie bei Toronto Segen oder sowas. Also das habe ich nicht. Und Toronto Segen gibt es ja gar nicht. Es gibt einen Segen Gottes. Wenn er in Toronto geschieht, ist ein anderes Sache, aber Toronto Segen gibt es nicht. Ne? So, jetzt sind wir da. Ich habe die Bibelstunde gehalten und nach der Bibelstunde habe ich gesagt, wenn jemand ein Gebet wünscht, kann er nach vorne kommen. Kommt eine Frau nach vorne und vielleicht andere 6, 7 Leute waren nach vorne. Aber die eine Frau kommt nach vorne und guckt mich an und fängt an zu lachen. Aber du, die hat so laut gelacht, dass es schon so ein bisschen unnormal aussah. Und die lachte und auf einmal fällt sie zusammen und auf den Boden und lacht und lacht und lacht. Kannst dir vorstellen, alle 4 Ältesten sind aus dem Saal raus, nach Hause, du. Die sind alle weg. Und ich stehe der Pastor und ich da mit also diesen paar Leuten nach vorne. Ne? Und da hat er zu mir gesagt, wow, sagt er, du kannst dir nicht vorstellen, was ich am Sonntag kriegen werde von den Ältesten, dass ich dich hierher gebracht habe und dass jetzt sowas passiert ist. Also du, ich weiß gar nicht, ob ich noch am Sonntag einen Dienst machen kann. Ich sage, Bruder, keine Angst, wird schon alles in Ordnung sein. Die Frau lag da so vielleicht 10 Minuten, lachte und auf einmal ist sie hingesetzt, guckt mich an, steht auf und sagte, preis dem Herrn, jetzt bin ich total frei. Okay, was ist geschehen? Sie hatte 2 Jahre zurück, ist mein Mann plötzlich tot umgefallen im Haus, noch jung. Und sagte, als wir dann zur Beerdigung fuhren, ist ein Mann um die Kurve rumgekommen mit einem Auto, total besoffen, also Alkoholgehalt ganz hoch, ne? In das Auto reingefahren, auf der Seite, wo der Sohn saß, tötete ihr Sohn. 2 Tage später bekommen sie Nachricht, ihre Schwester ist plötzlich gestorben. Und während sie die Schwester beerdigt haben, ist die Mutter gestorben. Und dann ist sie so depressiv geworden, dass sie mit niemandem nichts mehr zu tun haben wollte. Die hat sich ins Haus eingeschlossen, alle Gardinen zugezogen und saß im Dunkel. 2 Jahre. Die hat nur das Essen, also die hat jemanden gehabt, ich weiß nicht, ob das ein Freund oder Freundin oder irgendjemand war, von denen hat sie das Essen ins Haus holen lassen und alles andere. Die hat keinen Kontakt mit der Gemeinde, keinen Kontakt mit dem Nachbarn, keinen Kontakt mit niemandem haben wollen. Die saß nur im Dunkeln für 2 Jahre. Total depressiv. Also mehr ging es nicht. Der Pastor ist, weiß nicht, wie oft hingegangen und sagte, Schwester, könnte ich mit dir wenigstens mal beten? Die hat sich nicht mal gemeldet. Man wusste also in dem Sinne als Pastor gar nicht, ob sie noch lebt. Ne? Weil die hat sich nicht, die hat kein Telefon abgenommen, nichts. Und jetzt kommt sie zur Gemeinde und nach meiner Bibelstunde erlebt sie sowas. Der Herr hat sie total von dieser also Depression freigesetzt. Es war eine dämonische Gebundenheit bei ihr. Und ich kann euch sagen, du, als sie dann frei wurde und fing an rumzugehen und alle Geschwister umzuarmen, die noch da waren, du, und er hat sich so gefreut, sagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, du. Später dann am Ende vom Unterricht hat er mir der Pastor erzählt, sagte, du glaubst gar nicht, was die Frau für eine Freude und Leben hat. Also die ist so, als wenn sie gestern geboren wäre, heute wiedergeboren, geistgefüllt und Power, sagt er. Also die Frau hat richtig Power, weißt du, was die alles so anstellt. Die geht und betet mit Leuten und tut. Also der Herr segnet sie in wunderbarer Weise. Und weißt du, da denkst du manchmal, ja, das können die Menschen erleben, diese Unterdrückung. Ja. Aber wenn das so ist, dann tut man sich nicht hinter also Gardinen zu ziehen und hinter also die ganzen Verstecken. Da muss man gerade raus und sagen, du, also ich brauche ein paar Leute, die für mich tüchtig beten, dass sie mir durchbeten, dass ich von dieser Depression frei werde. Es gibt Menschen, die veranlagt sind, depressiv zu sein. Es gibt Situationen, wo Menschen nur ab und zu mal depressiv werden. Und es gibt Menschen, die eine dämonische Depression haben. Diese Unterdrückung. Und die kannst du nur durch Befreiung also erleben, dass du wieder davon kommst. Und da gibt es diese dämonische Besessenheit, wo also diese Geister die Kontrolle über einen Menschen nehmen. Ihr wisst ja in der Bibel, also was da alles geschehen ist. Der eine also will sie umbringen, der andere also geht da in Friedhöfen her und macht Sachen, läuft da nackt rum, und der andere also will ins Feuer springen, der andere will also was anderes machen. Also da gibt es alle möglichen also, Dinge, die diese Menschen, die Dämonen besessen, zu tun. In unseren Versammlungen, die wir haben, überhaupt in Südamerika, sehr oft passiert es, dass also da dämonenbesessene Menschen im Gottesdienst sind, den wir haben, weil wir haben auch Großversammlungen, also öfters dort. Und da kommt man gerade jetzt bei dieser letzten also Großversammlung in Tigre, also wo wir in Argentinien waren, da waren auch zwei Jungs gekommen. Die Mutter war ja gläubig gewesen, sie sind also nie richtig in der Gemeinde etabliert worden, sind ab und zu mal mit ihr gekommen, als sie Kinder waren, aber später weg. Und die lebt in Drogenwelt, die haben alle möglichen kriminelle also Sachen getan und so. Und die zwei kamen zu dieser Großversammlung. Und wir haben schon zig mit Hunderten gebetet, bevor, um Jesus Christus zu erleben und dann mit den Kranken zu beten, um die Heilung zu bekommen. Und zuletzt kam dann der Pastor, das war schon gleich was nach Mitternacht, ne? Oder so ungefähr, um die Mitternacht rum, war das. Da kam er und sagte, du hör mal zu, die zwei da, die sind dämonenbesessen, also, und die Mutter möchte, dass wir mit ihnen beten, dass wir sie freisetzen. Und dann, weißt du, kam er dahin, da habe ich gesehen, der Pastor hat ja schon da tüchtig gebetet und da hat er schon ein paar Leute um sich herum gehabt und dann ging es los. Und dann, weißt du, im Gebet irgendwann dann kam so weit, du fühlst einfach, jetzt haben wir die Autorität, im Namen Jesu diese Dämonen auszutreiben. Als die Jungs frei wurden, ihr Gesicht hat sich verändert. Also ihr ganzes Benehmen ist anders geworden. Da standen sie da so glücklich, weißt du, als wenn jemand weiß nicht, was geschenkt hat. Ne? Standen sie da, ach, sagte, weißt du, das ist so schön. Jetzt endlich fühlen wir, dass wir wieder Menschen sind. Hat sich Gott ganz freigesetzt. Und weißt du, solch eine Art Menschen wie diese hier gibt es überall. Und da sagst du ja, bei uns in Deutschland, wir haben das nicht so. Wir haben das nur deswegen nicht so, weißt du, weil man nicht darauf aus ist, diese Mächte zu konfrontieren. Dämonen offenbaren sich nicht, außerdem, dass sie wissen von einem Menschen, der Autorität hat über diese Dämonen, dass sie sich also da erst dann manifestieren. Und das merkst du immer wieder dann, also dass wenn wir da hinkommen, dass wir auf einmal merken, also da manifestiert etwas und diese Manifestation ist deswegen da, weil eben also diese Menschen dann in diesem Augenblick etwas manifestieren. Und so, also wenn wir voll des Geistes sind, wenn wir gesalbt sind, wenn wir alles haben, was wir brauchen und dann also diese Art von Dingen entstehen, dass du kannst irgendwo sein, auf dem Bahnhof, du kannst beim Einkauf sein oder wo immer, wenn die Dämonen merken, dass sie bedroht sind, dann manifestieren sie. Ne? Sonst nicht. Sonst nicht. Du kannst mit den Leuten also hier also auf dem Stuhl sitzen nebenan und also passiert gar nichts. In dem Augenblick, wo sie wissen, sie sind bedroht, manifestieren die. Ne? Die haben was zu Jesus gesagt. Nicht so bitte, nicht dahin, nicht dorthin. Kannst du nicht dahin hinschicken. Also, bevor hat kein Mensch gewusst. Aber jetzt ja. Ne? Und so, diese Autorität haben wir als Gotteskinder und mit der müssen wir auch dann dementsprechend im Reich Gottes wirken. Und ich will euch keine Angst eintreiben, du. Ich will auch nicht, dass ihr extrem werdet und irgendwo hinlauft jetzt und überall die Dämonen sucht oder so, verstehst du? Wir leben ein ganz normales Leben. Wir sind der Geist Gottes erfüllt. Wir sind Menschen, die Jesus Christus kennen und wir sollen auch Geistesunterscheidungsgabe also bei uns haben, wenn es notwendig ist, erkennen diese Mächte, dagegen kommen und Jesus verherrlichen, dem, dass sie freigesetzt sind. Ob das jetzt Gebundenheit ist oder ob es jetzt Besessenheit ist. Also Jesus will und soll dadurch verherrlicht werden. Halleluja. Amen. Gut, wir haben noch Zeit für ein oder zwei Fragen. Das schließen wir im Gebet und dann ist also damit also heute mal zu Ende. Heute Abend ist ein Jugendgottesdienst. Da wird zwar mehr für die Jugend gepredigt, aber wenn du kommen möchtest, der Herr segne dich, bist du herzlich willkommen. Ne? Und am Morgen früh sehen wir zusammen als Gemeinde noch einmal zu einem Gottesdienst. Darüber freue ich mich auch schon. Ne? Danke, Pastor, für diese schöne Einladung und dass wir miteinander sein dürfen. Schwester, du hast eine Frage. Ja, das, die Leute, die das nicht wollen, sind meistens auch die Leute, die nicht dämonisch depressiv sind. Ja? Ist irgendein Mangel an etwas oder an ein Lebens oder irgendetwas, wo die Leute depressiv worden sind. Manchmal, allmählich schleicht es rein, dass sie depressiv werden und manchmal nehmen sie auch Medikamente, durch diese noch mehr. Also das merkst und spürst, dass sie also Depression nicht wegkriegen können und dass es schlimmer wird anstatt besser wird. Das kann auch mal passieren, ne? Weil man weiß nicht, wie das im Körper sich dann also verarbeitet, ne? Und so. Aber wenn die Leute dämonisch depressiv sind und du als Gotteskind ihnen zeigst, dass sie frei werden können, da gibt es keinen depressiven Menschen, der nicht frei werden will, weil sie leiden darunter. Ja, das kann ja sein, dass sie etwas, wo es heißt, also ja, aber dann nicht mehr. Und sage, ich will also nicht mehr depressiv sein, aber das will ich beibehalten, das geht nicht. Ja, da kann es mal geben, dass solche Leute sagen, lieber nicht dann. Ne? Sie würden lieber leiden, aber das wollen sie beibehalten. Das gibt es manchmal, aber nicht zu oft auch. Ne? Noch eine Frage? Irgendjemand? Jawohl.
Und zwar vom irischen Teil, was ich merke, dass als Gott ja nur Gutes war, was geschaffen hat.
Ja.
Und der heute quasi, tun man ja schlecht worden ist, nachdem man das schlecht dann kam. Woher kam es? Wenn ich eine Waffe zum Beispiel gebracht habe, wenn man das wegzieht, dann ist er ja nur Waffe, oder wenn jemand anders reinkommt, wie kam es schlecht quasi von woher oder wie aus welchem Gebiet
er. Wenn ich dir die Frage beantworten könnte, würde ich Gott sein. Weißt du, das Schöne dabei ist, dass wir als Gotteskinder auch zu dieser Erkenntnis kommen, dass wir viele Dinge von dem Herrn nicht offenbar bekommen haben und werden auch nie wissen wahrscheinlich. Ich glaube, selbst im Himmel werden wir wissen, wie der Teufel gesündigt hat. Das steht uns nicht zu. Dass er etwas von der Person Gottes oder von dem Wesen Gottes, das er für sich hält und wird niemals offenbar. Ne? Weil das ist für uns unbegreiflich. Ne? Dass in der Heiligkeit Gottes, als der höchste Engel, er in seiner Gegenwart Sünder. Deswegen sind die Engel jetzt versiegelt. Beiderseits. Dämonen können nicht gerettet werden und also die Engel Gottes können nicht sündigen. Ne? Die Bibel spricht aber auch davon, dass wir durch den Heiligen Geist versiegelt sind. Ne? Spricht auch davon. So, da gibt es solche Dinge, die man dann, also, aber das ist jetzt wieder theologische Sachen, die man etwas besser erklären muss. Ich hoffe, dass ich nicht verwirre mehr, als ich Antwort gebe. Aber wo das, also der ursprüngliche Sünde herkommt, werden wir wahrscheinlich nie wissen. Ne? Das hat Gott für sich behalten. Weil du musst dir vorstellen, so, also du hast ein Bild und dieses Bild besteht aus 10.000 Puzzlestücke. Und das fünf davon, und du willst ein Bild machen, wie das Bild aussieht. So stehen wir da. Gott hat selektiv nur von seiner Person, von seinem Wesen, von seinen Wirken, von allem dem, was er ist und auch dem Plan Gottes, selektiv uns nur ein Teilchen von dem Ganzen wissen lassen, weil das gehört zu unserer Erlösung, dass wir als Gotteskinder hier leben dürfen und dass wir ihm Ehre bringen dürfen, dass wir das Reich Gottes bauen und, und. Aber alles, was dahinter steht, ist uns nicht zuständig, ne? Und deswegen denke ich, ist auch gut so. Ich glaube nicht, dass wir damit umgehen könnten, wenn wir andere Sachen wissen würden. Das ist eine Begrenzung da und die ist eine gute Begrenzung. Gut, eine Minute noch, Pastor, dann machen wir Schluss. Du hast nochmal
nachgehört. Ich muss noch was sagen, wenn Gott Liebe ist und wenn Gott gut ist,
ja,
dann macht es einen guten Sinn und auch was Böses gibt. Und Gott kann seine Liebe einen guten.
Also ein Gegenüber. Es muss nicht sein. Gott kann gut sein, ohne dass es ein Böses gibt. Wir müssen das wissen. Deswegen heißt es da bei dem Teufel, hat er also zu Adam und Eva gesagt, ne? Von dem Tag werdet ihr wissen, ne? Also das Gut und Böse. Ne? Ja, aber für Gott braucht das nicht sein. Gott kann in einem guten Leben, er braucht kein Gegenüber haben. Ne? Dieses Gegenüber ist für uns wichtig, dass wir unterscheiden können, ob es gut oder böse ist. Aber für Gott braucht das nicht so sein. Ne? So, aber auch in sich, das nicht gut für uns ist. Ne? Warum strafen unsere Kinder? Wenn du da so strafst, ne, das ist doch nichts Gutes, uns trotzdem gut. Die Liebe ist nicht immer nur, also Halleluja, preis dem Herrn, ich bin gesegnet, ich fühle gut. Nee. Es gibt vieles, was zur Liebe gehört, was nicht so gut fühlt, aber zu Gutem dient. Ne? Und deswegen manchmal tun wir sagen, ja, unser Gott ist ja kein guter Gott, weil er das zugelassen hat. Ja, sieht man das ganze Bild, du wirst sehen, dass es sehr gut ist. So, also wieder die Rückschau zu machen, ne? 10, 5, 15, 20 Jahre zu, ach, ist das so gut, dass das so geworden ist, sonst wäre er weiß nicht was heute. Ne? Ja, aber im Augenblick siehst du das nicht, das Gute. Ja, und das ist unsere menschliche Seite, bei Gott ist es ganz anders. Dankeschön, es war sehr schön bei euch gewesen, sei heute Morgen.